SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Uschi Glas ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands. Kaum einer, der nicht einen Film oder eine Fernsehserie mit ihr gesehen hat. Zur Sache Schätzchen, Winnetou und das Halbblut Apanachi, Fuck You Goethe oder zum Beispiel Zwei Münchner in Hamburg sind nur einige davon. Und in ihrem Buch Ein Schätzchen war ich nie erlaubt Uschi Glas einen Blick hinter die Kulissen ihrer langen Karriere. Und das macht sie auch heute bei uns bei SR3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue.
Sehr gerne.
Hallo
Danke
Frau Glas.
Für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Frau Glas, waren Sie schon mal im Saarland oder ist das Premiere?
Nein, natürlich war ich schon im Saarland. Ich habe in meiner jungen Zeit sehr viel Theater gespielt. Also zwischen Filmpausen immer schön Theater und bin auf Theatertournee gegangen. Und dadurch habe ich eigentlich zumindest Westdeutschland sehr gut kennengelernt, weil man spielt da nicht nur in Großstädten, sondern in Mittelstädten und auch manchmal in irgendwelchen Burgen oder so und so. Also ich kenne Deutschland sehr gut und natürlich deutschsprachige Schweiz oder in Österreich. Da habe ich viel gespielt und überrasche meinen Mann immer wieder, wenn der sagt, schau mal, da ist das, und da war ich schon, da habe ich schon gespielt. Und das war eigentlich eine schöne Erfahrung für mich.
Das glaube ich. Schön, dass Sie mal wieder im Saarland sind. Im Gepäck Ihr Buch, Ihre Autobiografie, ein Schätzchen war ich nie, heißt der Titel. Was waren Sie dann, Frau Glas?
Ja, wie ich in meinem Buch versuche zu schreiben, dass ich eigentlich immer eine Rebellin war. Ich war nie, für mich ist es sozusagen etwas einfach gesagt zu bekommen und das zu akzeptieren, ohne zu hinterfragen, geht bei mir eigentlich gar nicht. Da hat sich mein Vater schon, wenn man so sagen will, die Zähne ausgebissen und ich war immer ein Mensch, der sich nicht überreden lässt zu irgendwas, sondern ich möchte... Entweder ich verstehe das, was ich machen soll und sage, ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Oder ich bin anderer Meinung, dann kann man mich auch nicht überreden.
Also Sie hatten das immer heißt, Ihren eigenen Kopf.
Immer meinen eigenen Kopf und immer meine Vorstellung, was ich mache und was ich nicht mache. Und dann auch nicht so, ja, hör mal, das machen doch jetzt alle, stell dich nicht so an. Das geht bei mir nicht.
Lassen Sie uns aber ein bisschen bei Ihrer Kindheit bleiben. Sie haben Ihren Papa angesprochen. Sie sind 1944 in Landau in Niederbayern an der Isar geboren. In der Zeit des Wirtschaftswunders groß geworden mit drei Geschwistern, zwei Schwestern, einem Bruder.
Ja.
Ihre Mama war Hausfrau und der Papa Christian war Buchhalter, der manchmal ein bisschen zu kämpfen hatte eben mit ihrem Dickkopf, wie Sie sagen. Und das Besondere war an Ihrer Familie, Sie sind als evangelische Familie in einem katholischen Dorf groß geworden, was nicht immer einfach war.
Genau. Wir sind also in einer Kleinstadt, Landau-Isar war immer schon eine Kleinstadt genannt und da war man katholisch. Und die Menschen, die nach Landau an der Isar kamen, das waren die Fremden, sage ich jetzt mal, waren Flüchtlinge und die waren meistens auch katholisch, aber da gab es dann die einen und die anderen Evangelischen dann doch. Aber mein Vater kam aus Franken und in Franken, wie man weiß, ganz große Teile sind evangelisch und er wurde versetzt in diese stockkatholische Stadt Landau an der Isar und wir waren Exoten. Wir waren einfach, weil wir waren gehörten also nicht zur Gruppe der Flüchtlinge, sondern wir waren eigentlich Bayern und in Frank ist eh schon eigentlich kein Bayer. In Bayern ist es gefährlich mit so.
Und dann war er noch bei der SPD, der Papa.
Ja, und dann war er noch bei der SPD, das geht schon überhaupt nicht. Und da habe ich eigentlich das Außenseiterleben kennengelernt. Also, dass du geschnitten wirst, dass du wo nicht mitspielen darfst als kleines Kind, dass du in deinem Kinderliederbuch in der Kirche, im Kindergottesdienst plötzlich irgendwelche Zettel findest, wo Sachen drin stehen. Also man darf das Wort ja nicht mehr nennen, aber eben das N-Wort mit Lein hinten dran und so raus oder so. Und habe diese Ausgrenzung sehr stark gespürt, eben auch nur, weil man evangelisch war oder weil man vielleicht ein bisschen eine getönte Haut hat.
Man hat ja gedacht, Sie wären die Tochter eines amerikanischen GIs, weil Sie ein bisschen dunklere Haut hat und so kräftige Locken.
Habe ich damals und richtige Locken, pechschwarze Haare und dann immer so ein Ding und dann die coole Augen und so. Und da habe ich damals ganz, da war ich ja nur klein, aber da fing ich dann an zu rechnen. Ich denke mir, nee, die Amerikaner kamen ja erst nach 45 und ich bin ja 44. Da habe ich schon darüber nachgedacht, ob meine Mutter geschwindelt hat, dass es gar nicht stimmt, dass ich 44 geboren bin und so. Mit solchen Gedanken. Und das war ja, ich meine, das erzählt sich jetzt lustig, aber es ist eigentlich so. Und wie mein Vater eben auch aus Gefangenschaft heimkam und wir, also erstmal war ich natürlich, ich bin ja 44 geboren, er war im Krieg und kam dann in Gefangenschaft und war eben dann nicht mehr zu Hause. Sonst kam er zu meinen Geschwistern immer wieder nach Hause und die Kinder haben ihn gekannt.
47, da waren Sie
und
drei.
47, da war ich drei und es war für mich ein komplett fremder Mann.
Sie kannten ihn gar nicht.
Nein, natürlich nicht. Und deswegen habe ich mit dem schon so meine Probleme gehabt. Wer ist jetzt der Mann, der da plötzlich dasteht? Meine Geschwister haben natürlich sich gefreut, dass der Papa da ist. Für mich war das... Musste ich erst mal testen, diesen Mann, ja.
Zu Ihrer Mutter, der Josefa, hatten Sie eine enge Bindung.
Ja.
Sie haben auch sie immer bewundert, weil sie war katholisch und um ihren Vater heiraten zu können, ihre Eltern hat, ja, bis ans Ende fast der Romanze verbunden auch, ist sie eben zum evangelischen Glauben übergetreten.
Ja.
Und durch ihren Mut war sie immer ein Vorbild, was nicht leicht war, weil sie wurde von der Familie dann verstoßen.
Wurde verstoßen, das hat sich dann im Laufe der Zeit später dann ein bisschen gegeben, aber eigentlich wurde ihr das nie verziehen, eigentlich. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und ich denke, es ist wirklich so egal, das ist der christliche Glaube. Und ob eine katholische, evangelische, der eine sagt, die Maria ist heilig und die evangelische sagt, die ist nicht heilig. Es ist eigentlich so egal. Jeder strickt sich ja auch in seinem Glauben, wenn er was glaubt, auch sich selber eine Geschichte zurecht. Und das eine glaubst du, das andere glaubst du nicht. Aber es war damals wirklich richtig ausgrenzend. Und für meine Mutter war das gar nicht einfach, sie wurde ja auch enterbt. Ja, und das ist auch so gewesen dann, ja. Die Brüder haben alles geerbt, sie hat nichts geerbt. Aber meine Mutter war trotzdem eben eine sehr stolze, selbstbewusste Frau und die hat es einfach hingenommen. Ich habe mich so entschieden und so ist es jetzt, ja.
Und in puncto Essen hat sie ihre Mutter auch geprägt.
Ja.
Die hat einen großen Garten, gab es hinter ihrem Zuhause. Da hat sie ja die Familie selbst versorgt und hat immer versucht, drei Gänge auf den Tisch zu bringen.
Und das hat mich natürlich überhaupt nicht, bei einem Nachbarn, wo ich Gott sei Dank beliebt war, bei der Frau Berleb der Familie, und bei denen gab es gefühlt für mich jeden Tag Schweinsbraten und ein Sauerkraut. Und das fand ich so toll. Und bei uns gab es immer schönes frisches Gemüse und Ding. Und man hat natürlich auch aus der Not geboren sehr oft vegetarisch gegessen. Bei uns gab es am Sonntag Fleisch, wenn überhaupt, ja. Und bei denen gab es das fast jeden Tag. Und das fand ich, also es war, wenn die Frau Berlich gesagt hat, Uschi, wenn es kommen magst, kannst du essen kommen.
Ja.
Und ich dachte, ja, da gehe ich rüber. Und das hat meine Mutter ganz lange gar nicht mitgekriegt, dass ich da, weil die haben sehr früh gegessen und da gab es nur Eingang. Nur das da und kein Nachspeise, nichts. Und bei uns schon erstmal Süppchen und dann und dann noch eine Nachspeise, ja, Zwetschgen, irgendwas, Kompott oder so. Aber was ich eben an meiner Mutter immer schon gespürt habe und bewundert habe, war, dass sie aus allem was machen konnte und dass sie nie gejammert hat. Die hat nie, ich habe meine Mutter vielleicht einmal weinen sehen, das weiß ich noch gut, wo sie so geguckt hat, das Haushaltsbuch, das sie geführt hat und so. Aber ansonsten war die immer voller Mut, obwohl sie wirklich jeden Pfennig umdrehen musste, wirklich gucken musste, wie kriege ich das hin.
Wie viele Frauen in dieser Zeit, was sehr bewundernswert eben ist.
Ja, absolut.
Später in der Schule waren Sie auch eine Rebellin, haben Ihre Lehrer ordentlich genervt und getriezt.
Tut mir heute noch leid,
Fragen.
Entschuldigung.
Und Ihre drei besten Freundinnen hießen auch Uschi. Das klingt ja schon ein bisschen wie nach den Lümmeln von der ersten Bank.
Genau. Ja, das war, also wir waren schon irgendwie einfach rebellisch und wo wir schon Teenager waren, waren damals zum Beispiel Petticoats, waren ganz modern. Und dann haben wir die mit Stärke gestärkt und jedes Mal, wenn du dich hingesetzt hast, hat das alles so geraschelt, das war furchtbar. Und da hatten wir eben eine Zeichenlehrerin und die konnte keine Geräusche aushalten. Und das war natürlich, also wirklich, Kinder sind grausam, das weiß man. Also haben wir uns natürlich, ich weiß nicht, wie oft den Pinsel ausgewaschen am Waschbecken und dann wieder zurück und mit dem Petticoat wieder richtig hingesetzt und dann mit dem Stuhl noch ein bisschen gewackelt. Also das tut mir heute noch leid. Die Frau Hartmann möchte es mir verzeihen, aber es war halt so, ja.
Schon als Kind, Frau Klaas, hat es Ihnen angeblich Spaß gemacht zu Schauspielern. Eine Ihrer ersten Rollen war die des Nikolaus für die Töchter Ihrer Nachbarin, der Frau Berleb, weil sie immer zum Mittagessen waren. Was hat Ihnen da so Spaß dran gemacht, in andere Rollen zu schlüpfen?
Ja, ich habe schon früh meine eigenen Einakter geschrieben. Da gab es den Professor mit der Fliege. Das war eine Geschichte. Und dann irgendwie der Nikolaus kam ja so zustande, dass der Nikolaus eigentlich bestellt war. Mhm. Und der hat abgesagt. Und dann kam die Frau Berleb und sagt, Uschi, kannst du uns nicht mit Nikolaus spielen? Und dann, wie mache ich das? Und hatte ich gar nichts. Also habe ich irgendwie so einen Fellmantel angezogen, so eine Kapuze, so einen Fellhut, so eine Kappe von meinem Vater. Und dann habe ich noch, Gott sei Dank, gefunden, eine Sonnenbrille, wo dieses eine Glas raus war. Und dann habe ich so in den Spiegel geschaut und mir gedacht, also,
furchter Regen.
Die erkennen mich, die lachen. Aber sie haben mich nicht erkannt.
Ja,
und ich habe dann Bonbons mitgenommen, drei, weil die Frau Berleb hat gesagt, die kriegen dann die Geschenke. Ich habe wenigstens drei Bonbons dabei gehabt, für die Mama auch eins. Und dann bin ich da rein und habe den die Leviten gelesen und sie haben das tatsächlich geglaubt. Und das hat mir riesen Spaß gemacht und das war natürlich für alle, also auch die Frau Berleb war total begeistert, weil die haben sich richtig gefürchtet und haben gesagt, jetzt möchte ich ein Gebet hören, haben sie glatt auch gebetet, sie haben sich hingekniet. Und das war also natürlich ein toller Erfolg. Aber ich habe eben immer gern gespielt. Und wir durften dann eben auch bei der Familie Berleb, die hatten so eine Terrasse oben, das wurde das Dachhall genannt, also das Dach. Und da hat mein Vater, der künstlerisch begabt war, uns ein Bühnenbild auch gemalt. Und da haben wir dann gespielt, habe ich die anderen mit, also denen die Rollen auch gegeben. Und dann haben wir einen 5-Pfennig Eintritt verlangt. Und so haben wir die ersten Theaterstücke aufgeführt.
Also war das schon immer so ein bisschen Ihr Wunsch, auch Schauspielerin zu werden? Oder war es eigentlich so eine Träumerei?
Also ehrlich gesagt war es nicht ein Wunsch in dem Sinn, dass man sagt, das will ich werden. Aber eigentlich hat es mich schon sehr fasziniert. Und dann hatte ich die andere Uschi, also eine von diesen Uschi, die kam aus einem sehr guten Haus und die durfte alle Zeitungen haben, Filmrevue und ich weiß nicht was alles. Und ich da drin geblättert, gedacht, oh, das wäre toll. Bei uns gab es sowas gar nicht, weil mein Vater hat gesagt, das ist alles Schund, sowas kommt uns nicht ins Haus. So, aber bei der konnte ich da so ein bisschen vor mich hinträumen eigentlich. Aber das wirklich zu, sozusagen fertig zu denken, das habe ich nicht gekonnt, weil ich gedacht habe, erstmal lachen mich alle aus und sagen, sag mal, die werden wahrscheinlich genau auf dich warten. Und dann habe ich einfach so vor mich einfach gedacht, vielleicht irgendwann, vielleicht schaffe ich das mal.
Sie sind angeblich auch immer gerne ins Kino schon gegangen. Als Kind haben sich reingeschlichen, hinterm Samtvorhang versteckt. Genau. Und wenn es losging, haben sich Plätze gesucht.
Genau, da war so ein roter, ich rieche den heute noch, den Samtvorhang, so ein muffiger Ding. Und da konnte ich, kommt mal so, also da hat man sich Karten gekauft und da konnte man sich hinten so reindrücken. Und ich glaube, die Frau Krieger, wie sie hieß, die hatte bestimmt gewusst, da steht die Uschi wieder hinterm Vorhang, lass sie halt zuschauen, ist egal.
Hat auch die Augen zugedrückt.
Ja, hat mich also nie rausgezogen oder was, sondern sie hat, und das war für mich mein Träumen halt.
Was haben Sie da geguckt? Haben Sie da noch erinnert, was das für Filme waren?
Wenn du noch eine Mutter hast oder, das war so ein trauriger Film, also Wahnsinn, das waren so Schwarz-Weiß-Nachkriegsfilme halt so. Also, ja, natürlich Heinz Rühmann und dann natürlich alle möglichen, Sophia Loren habe ich gesehen, natürlich Brigitte Bardot habe ich später gesehen auch. Nee, also da habe ich schon einiges gesehen, was sie vielleicht auch nicht erzählen brauchen oder so oder sollen, aber das war so mein Geheimnis dann.
Und Sie haben schon gesagt, wenn Sie wahrscheinlich daheim erzählt hätten, Mensch, ich will Schauspielerin werden, hätten die gesagt, bist deppert, bist verrückt.
Bist verrückt und mein Vater schon gar nicht. Ja,
nach Realschule wären Sie gerne aufs Gymnasium, um Architektur zu studieren, aber Ihr Papa hat gesagt, Mensch Uschi, du bist so hübsch, du heiratest bald.
Genau, das ist schlecht investiertes Geld, weil wir natürlich in der Stadt noch kein Gymnasium hatten und ich hätte nach Landshut fahren müssen mit dem Zug und dann war schon allein die Fahrkosten mit dem Zug, ist nicht drin im Budget. Und außerdem, hat mein Vater immer gesagt, ihr seid so hübsch, da ihr kriegt einen Mann und dann wird geheiratet, da ist das ganze Geld ist für nichts, braucht man nicht. Also können wir froh sein, dass wir wenigstens Realschule hätten machen dürfen. Die war in der Stadt und da war das natürlich leicht zu machen. Aber ansonsten war das damals so, mit 24 heiratet man und dann kriegt man Kinder und dann ist die Sache geritzt und dann brauchst du nichts lernen. Und ich habe eben, das ist auch ganz wichtig, ich habe meine Mutter immer sehr, sehr verehrt, aber ich habe mir immer gedacht, das mache ich nicht, was die Mama macht. Die konnte es nicht anders machen. Also es ist keine Kritik, kein gar nichts, weil sie hat 4 Kinder großgezogen in einer größten Armut nach dem Krieg, wo alles hin war, während des Krieges die Kinder schon gehabt. Und dann aber abhängig zu sein und wenn sie eine neue Bluse wollte, musste ich halt fragen, du sag mal, könnte ich vielleicht eine Bluse haben? Und da habe ich gedacht, das will ich mal nicht. Ich will unabhängig sein. Ich will mein eigenes Geld verdienen. Ich will sagen, ich kaufe mir jetzt ein paar Schuhe und dann kaufe ich mir die. Und das war mein größtes Ziel, unabhängig zu sein.
Das hat Sie auch immer angetrieben. Sie haben dann eine Ausbildung gemacht zur technischen Zeichnerin in einem Architekturbüro, haben dann aber später ja auch bei der Firma Maschinenbayer gearbeitet, wo Sie Kühlschränke, Elektroherde und sogar die erste Melkmaschine des Betriebs verkauft haben.
Genau, eine Miele-Melkmaschine habe ich verkauft. Die kam und da war der Herr Bayer, der war so ein Ingenieur, und eine unheimliche Technik, der musste immer die neuesten Sachen haben. Ah, jetzt habe ich eine Melkmaschine. Und dann habe ich so ein bisschen studiert und so angeschaut, was geht denn, wie geht denn das? Aha, das kommt da dran. So. Also ich war ein bisschen so. Und ich hatte Buchhaltung gemacht. Ich hatte eine Olivetti, eine ganz tolle Buchungsmaschine. Die hat mich natürlich auch fasziniert, weil das war toll. War eines der neuesten Geräte überhaupt. Und wenn ich aber fertig war mit meiner Bucherei, habe ich gefragt die Frau Bayer, ob ich nach vorne gehen darf und verkaufen, weil das hat mir so Spaß gemacht. Und da kam eben eines Tages, ich habe da einen Kühlschrank verkauft, da mal einen Föhn, da einen Herd, das habe ich alles so gemacht. Und dann kam, irgendwann kam halt ein Ehepaar rein und die wollten gerne Kühltruhe, war damals auch der letzte Hit für alle Bauern, die selber geschlachtet haben, das Tier. Und dann habe ich gesagt, ja, und wir hätten übrigens auch das neueste Gerät, wir hätten eine Melkmaschine. Wo ist eine Melkmaschine? Was ist jetzt so? Und so. Und dann hat der Mann, also der Bauer, der hat das sich sehr interessiert gesagt und ich habe gedacht, das erkläre ich jetzt einfach. Von der Logik her, was soll denn das, wenn da so vier so Dinge oder sechs sind und dann wird man die wahrscheinlich an die Zitzen hinmachen und dann war ein Ding, da war extra verpackt, ein Pulsator. Habe ich gedacht, na, Pulsator, der pulsiert wahrscheinlich, drückt er die Milch so raus und so wird es schon gehen. Also so habe ich das sehr expertenhaft erklärt. Und dann hat er gesagt, die nehme ich.
Also hat er nicht nur eine Kühltruhe, sondern auch die Melkmaschine gekauft.
Er hat die noch gekauft. Und dann habe ich die Rechnung, da haben wir das alles gemacht. Und dann sagte der Mann, und das habe ich nicht verstanden, der hat dann gesagt, das sage ich dir schon, gell? Appetit kannst du auswärts holen, aber gegessen wird daheim. Ich kein Wort verstanden. Und gedacht, was hat er gesagt?
Seine Frau.
Seine Frau, ja. Und dann habe ich das der Frau Bayern, die Frau Bayern gesagt, wie? Du hast jetzt die Melkmaschine verkauft? So, ja, und die Truhe auch noch dazu. So. Und dann ist mir das so umgegangen, sage ich. Und Frau Bayer, die hat gesagt, zu ihm hat sie gesagt, Appetit holen kannst du auswärts, aber gegessen wird zu Hause. Dann sagt sie, ich habe es nicht verstanden. Sag ich, nein, was war das? Und dann habe ich es erst kapiert, natürlich, weil der ist hingeflossen mit mir. Dem Charme erlegen, hat gleich zwei Maschinen gehabt. Und die Bäuerin war wirklich eigentlich stocksauer, weil er sich eben, aber ich meine, hinterher, das war kein schlechtes Gerät, der hat ein gutes Gerät bekommen und fertig war. Aber das war so meine Naivität eigentlich auch, das damals noch.
Frau Glas, Sie sind 1965 dann ja von der niederbayerischen Pampa, wenn ich das so sagen darf, nach München gegangen, wo Sie als Sekretärin unter anderem im Fuhrunternehmen gearbeitet haben. Sie waren dort für die Logistik zuständig, haben aber auch mal die Fahrer zu ihren LKW gefahren, quasi Not am Mann oder an der Frau waren. Und Sie haben da so in der kleinen Kellerwohnung in Bogenhausen gewohnt und sind eingetaucht in das Leben in Schwabing. München war damals der Place to be, ne? Da war was richtig los.
Absolut the Place to be. Und ich muss dazu sagen, warum ich so, das Leben, ich spiele ja oft so, gibt es ja so Schicksalgeschichten. Es hat in Dingolfing, als ich bei Maschinen Bayer war, wurde plötzlich ein Film gedreht in Dingolfing. Mhm. Und ich war damals im Tennisclub da auch und bin da nach der Arbeit dort hingegangen und da war die Filmcrew da und da haben sie gefilmt und da hast du dich, da machen die einen Film und so. Haben das mit angeguckt und dann kommst du natürlich mit diesen jungen Leuten, ich selber als junger Mensch auch, ins Gespräch. Sag, was machst du denn so? Ja, ich will eigentlich schon mal ganz gerne nach München gehen und so bin jetzt gerade dabei, muss mit meinem Vater noch ein bisschen kämpfen, aber ne, und so. Und dann sage ich, pass auf, wenn du kommst, hier hast du die Telefonnummer, ruf einfach an, dann nehmen wir dich mal ein bisschen mit. Und das war natürlich die Show für mich. Ja. So war es dann auch. Ich kam nach München und habe die angerufen, jetzt bin ich in München, habe da im Souterrain, also in die Keller war es zwar wirklich, aber es nannte sich Souterrain.
Souterrain klingt besser.
Ja, klingt besser, aber es war wirklich eine ganz einfache, ganz kleine Wohnung. Und da haben mich, aber da so kam eben dieser Bogen, dass ich irgendwie mit Filmleuten zusammenkam. Das war praktisch mein Glück, weil ich sage immer, im Leben gibt es so viele Kreuzungen, da kannst du nach rechts oder nach links gehen und trotzdem brauchst du immer irgendjemand, ein Glücksfall, dass das plötzlich das, was du dir vorstellst, irgendwie auch in Erfüllung gehen kann.
Das stimmt. Sie hatten eben diese Filmleute da in Dingolfing auf dem Tennisplatz getroffen und die haben Sie dann in München, als Sie in München war, mit zu einer Filmpremiere genommen.
Genau.
Und hinterher zu der Party, das Liebeskarussell, so ein Episodenfilm. Ja, ja. Und nach dem Film wurde kräftig diskutiert und Sie haben wie immer mit Ihrer Meinung nicht hinter dem Berg gehalten und haben ganz klar gesagt, das hat mir nicht gefallen, bis irgendwann sie einer gefragt hat, Moment mal, was hat dir denn nicht gefallen?
Also da war mal so, die eine Episode also war gut, aber die eine fand ich überhaupt nicht gut. Das war überhaupt, und da kam so einer vorbei, so ein, für mich ein älterer Herr, und sagt, was denn, verstehen Sie was davon, wieso hat Ihnen die Episode nicht gefallen, was? Und so sage ich, ja, weil das hat nicht gestimmt, weil der war eigentlich so und so und das hätte man irgendwie anders drehen müssen, weil das war irgendwie unlogisch und so. Verstehen Sie was davon? Sag ich, ja klar, natürlich, sagt er, sind Sie Schauspielerin? Habe ich gesagt, noch nicht. Habe ich gesagt, ja, möchte werden? Sag ich, ja, würde ich gerne und so, ja, und so. Und da muss ich auch dazu sagen, ich habe mir damals schon auch in Land an der Isar schon Reklamheften, das war die Geheimwaffe, die man kaufen konnte.
Die kennt jeder, die gelben
aus der
Schule.
Die waren auch die gelben, genau. Ja. Und die mir, also die kosteten auch nicht viel. Und da habe ich schon immer so ein bisschen probiert, ob ich lernen kann, ob ich so einen Text lernen kann. Also da war ich schon ein bisschen so drin. Und so ging eigentlich da wieder ein Weg, wo sich etwas gekreuzt hat und wo man eigentlich dann Ja, wo du plötzlich die Chance bekommen hast.
Der Mann war Horst Wendland, ein Produzent, ein großer bekannter Produzent, Rialto-Film damals, der viele Filme gemacht hat. Und irgendwie ja, hat ihn wahrscheinlich ihr Mumm oder ihre Widerrede angesprochen. Ja. Und irgendwann hat er ihn ein Drehbuch geschickt zu einem Edgar Wallace-Film, Der unheimliche Mönch.
Ja, genau.
Und sie hatten ja aber vorher mit Filmen nichts zu tun. Er hat ihnen eine kleine Rolle angeboten.
Ich habe mit einer Freundin dann inzwischen zusammengelebt, weil der Souterrain war eben klein und sie hat mir irgendwann gesagt, in dem Büro, wo ich gearbeitet habe, sagt sie, du, ich habe eine Wohnung, aber ehrlich gesagt, die ist mir eigentlich viel zu teuer. Dann habe ich gesagt, da teilen wir uns, dann wohnen wir miteinander und dann 50-50 und dann geht das gut, ja. Und dann eben kam irgendwie ein Anruf und dann war eine Frau Busch dran und da war die Dörte dran, die also meine Freundin, sag, wer? Ja, wir müssen ein Drehbuch schicken, wo sollen wir das hinschicken und so und ich war da nicht da. Dann sagt sie, heute hat eine angerufen, die war so, also wirklich unhöflich und so. Und die wollen ein Drehbuch schicken. Da haben wir gedacht, ich glaube kein Wort. Und natürlich meine Freunde, meine Filmfreunde und meine Freundin, mit der ich gewohnt habe, die haben natürlich gewusst, dass ich spinne und dass ich da gerne hin möchte. Aber ich dachte, ja. Ich glaube euch kein Wort. Aber auf jeden Fall kam ein Drehbuch tatsächlich. Ich habe im Leben noch nie ein Drehbuch gesehen gehabt, keine Ahnung. Und denke mir, was mache ich da jetzt? Und dann steht da drin, sie spielen die Rolle der Mary, glaube ich, ja. So, und dann habe ich geblättert, wo kommt denn die? Die kommt eigentlich gar nicht vor. Ja, da, oh, ja. Und so. Und dann war also diese Kostümbesprechung und ich weiß nicht was alles. Haben Sie ein Reisekostüm? Damals war das nur so, ich habe schon. Und das da, ja. Also, ja, wir schicken dann die Fahrkarte und dann kommen Sie da nach Hameln. Was bitte? Ja.
Aber waren Sie beim Film?
Ja, da war ich beim Film.
Aber doch nie
aber
von der
auch
Kamera
so irgendwie Hameln. Ich war in meinem Leben noch nie in Hameln, wusste gar nicht, wo Hameln ist. Und da, deswegen muss ich das jetzt wirklich fertig erzählen. Da war das also vier kleine Rollen für vier Anfängerinnen. Ich war eine von denen. Karin Dohr in der Hauptrolle, Harald Leibniz, Dieter Eppler, also Siegfried Lowitz, nur solche Namen, die ich natürlich alle kannte vom Film, die anderen wahrscheinlich auch. Auf jeden Fall habe ich dann von da oben, weil ich war 21, ja, meine Mutter angerufen. Sag ich, Mutti, du, ich bin jetzt in Hameln. Um Gottes Willen, was machst du in Hameln? Sag ich, ja, ich mache jetzt da einen Film. Sie sagt, nee, das sagst du gleich deinem Vater selber. Ja, Klaus. Du, Vati, ich muss dir was sagen. Ja, was ist denn? Vati, ich bin jetzt in Hameln. Wo bist du? Schon ein Riesenaufschwung allein, dass man schon in Hameln ist. Ja? Und sage ich, ja, ich mache einen Film. Sagt er, du kommst sofort zurück. Sofort. Sag ich, kann nicht zurück, weil ich habe einen Vertrag unterschrieben. Sagt er, das ist mir wurscht. Du kommst zurück und zwar auf der Stelle. Dann habe ich gesagt, Vati, ich bin volljährig.
Mit 21 damals.
Genau, damals mit 21 erst. Und dann...
Musste er schlucken
und konnte nichts sagen, weil ich habe gesagt, ich komme sicher nicht. Ja. Und dann musste er erst mal damit fertig werden, aber er war stocksauer.
Aber Sie haben Ihren Kopf wieder durchgesetzt, ne, und sind dem nachgegangen, haben das Angebot angenommen, diese kleine Rolle gespielt. Ja. Dieter Eppler, der übrigens auch mal Tatortkommissar hier im Saarland war, hat Sie so ein bisschen an die Hand genommen, weil Sie ja gar nicht wussten wirklich, wie das
funktioniert. Ja, ich habe dem einfach, der war mir der sympathischste von allen, weil da hat man auch zum Abend da ein bisschen die Produktion, die ganzen Leute zusammengesessen und da habe ich ihm gesagt, sag ich, Herr Eppler, ich habe keine Ahnung, ich habe im Leben noch nie einen Film gedreht oder irgendwas. Und dann, wie mache ich das? Dann sagt er, du musst so lernen, dass wenn man dir in der Nacht aufwacht und sagt, sag den Text von der Mary, dann musst du, das ist ja easy, das kann man mal viel. Weil da hat er mir auch erklärt und sagt, in dem Moment, wo du über den Text nachdenken musst, ist es nicht mehr dein Text. Dann ist es nicht mehr deine Sprache, dann bist es du nicht mehr. Du musst es sein. Nicht denken, ich muss jetzt das auswendig sagen, sondern du musst es leben. Und ich nenne es heute auch den Text sozusagen trinken, verinnerlichen und dann musst du einfach raussprudeln. Und nicht mehr denken, was soll ich sagen, dann ist schon vorbei. Ja. Und da hat mir der Dieter Eppler so meine ersten, also einen Leitfaden gegeben, dass es ja eigentlich zu guter Letzt simpel ist. Du musst einfach vorbereitet sein. So gut wie du kannst und dann läuft es schon.
Ein wichtiger Tipp, der Sie Ihr Leben lang als Schauspielerin begleitet
so
hat.
So ist es.
Und wenn wir noch mal ganz kurz bei dem Film bleiben. Ihr erstes Auto, ein blauer MG, stammte dann auch von den Edgar Wallace-Filmen.
Genau.
Ein Zweisitzer rechtsgelenkt, den Sie später gekauft haben.
Oh, den habe ich gekauft, weil dieser Wagen war da in dem Fuhrpark da von Rialto Film. Und dann haben sie gesagt, die Kisten, die wird jetzt verkauft. Und ich sage, was, die wird verkauft? Was kostet die denn? Das ist ja 2000 Mark. Um Gottes Willen, 2000 Mark. Da habe ich gefragt, die Frau Busch, die Böse, also war keine Böse, aber die war halt so, wie sie war. Sag ich, ich würde das Auto gern kaufen. das Auto kaufen. Sag ich, ich könnte es nur abstottern höchstens, also ich könnte nur Raten zahlen. Und dann hat sie gesagt, hat sie mit dem Chef gesprochen, hat gesagt, okay, soll ich Raten zahlen? Dann habe ich es abgestottert und habe mir eigentlich gedacht, dass München müsste eigentlich stillstehen, wenn ich mit einem rechtsgesteuerten MG Midget komme. Und natürlich hat kein Mensch hingeschaut, weil das Auto war wirklich eine alte Kiste und klein und Ding und hat auch ziemlich gemuffelt, weil sie hat so Steckfenster gehabt, ein Cabriolet. Und bis du das Ding wieder zu hättest, war der Regen schon vorbei und dann kannst du gleich. Also so war das auch, aber es war halt mein ganzer Stolz.
Das glaube ich, klar.
Und war einfach für mich so auch nicht so eine Befreiung.
Ja. Ja. Zeigt auch wieder, ne, dass Sie unabhängig sein wollten, auf eigenen Beinen stehen wollten. Sie hatten auch mit 18 direkt den Führerschein gemacht, ja, mit dem Papa geübt, genau, sodass Sie nur 3 Fahrstunden brauchten. Ja. Ja. Aber der Fahrlehrer war nicht begeistert von Frauen am Steuer, nee, damals. Er hätte sie gern durchfallen lassen, ja, aber den Gefallen haben Sie ihm nicht getan.
Nein, den habe ich ihm nicht getan. Und da war, also wir waren ja dann in Landau an Isar geboren, wie gesagt. Und dann später sind meine Eltern nach Dingolfing umgezogen. Und da gab es das große Automobilwerk Hans Glas GmbH, nicht verwandt, nicht verschwägert, aber man hat immer gedacht so. Und da hat dieser Fahrlehrer mich genau, Mittag um 12 war Pause und da sind die Leute früher noch nach Hause gefahren, haben da Mittag gegessen und sind dann wieder in die Firma gefahren. Und da war natürlich ein Verkehr, jeder hat ein Gokomobil gehabt und ist da gefahren und dann sollte ich einparken, also zwischen den Autos drin und einparken. Und ich habe mir gedacht, ich parke so ein, dass dir schlecht wird. Weil immer wieder Frauen und müssen am Steuer sitzen, für was ist das? Die so nehmen sie, die nur so gemeckert, während du gefahren bist. Ja. Und dann hat mir wirklich der liebe Gott, sage ich mal, geholfen und ich habe so eingepackt, dass er nichts sagen konnte. Ich war genau am Bordstein, aber nicht zu nah, dass keine Felge verletzt war. Oder auf jeden Fall, das war mein Ding. Und ich habe es geschafft. So, Punkt.
Und er konnte ja nichts konnte mehr sagen. Konnte
nichts sagen, nee.
Nach dem Edgar-Wallace-Film Der unheimliche Mönch hat Ihnen Wendland, der Produzent, dann einen sogenannten Hollywood-Vertrag angeboten. Das hieß, Sie haben so eine Schauspielausbildung bekommen, Sprechunterricht, Schauspielunterricht, Gesangsunterricht, auch ein bisschen Reiten, 1500 Mark bis 2000 Mark, aber Sie mussten dann in Produktion mitspielen, durften aber auch eine Zeit lang ins Ausland, nach London, was ja damals wahrscheinlich super war.
Einfach toll war, weil ich bin dann sehr früh schon, also hat auch der Horst Wendland veranlasst, in eine Agentur gekommen, Ilse Alexander, und die war connected sozusagen zu William Morris Agency und die haben eigentlich gewollt, zum Beispiel bei mir schon, dass ich auf jeden Fall fit in Englisch bin. Hab natürlich Englisch in der Schule gehabt, in der Realschule, aber das Englisch kannst du vergessen, ja. Und da konnte ich eben auch nach England gehen und habe zum halben Tag die Sprachenschule besucht und den anderen halben Tag Schauspielunterricht genommen und habe natürlich gebüfft wie verrückt, weil ich konnte das plötzlich machen, was ich machen will und war trotzdem, meine Miete war bezahlt und mir ging es zwar, ich konnte keine Sprünge machen, gar nichts, aber es war mir egal. Ich bin zu Fuß gegangen, habe keinen Bus genommen, kein Taxi genommen, nichts, gar nichts, sondern einfach alles zu Fuß gegangen, habe damit schon mal Geld gespart und wollte einfach das hinkriegen.
Und wahrscheinlich damals auch eben eine tolle Zeit, ne? Die Zeit der Beatles, der Stones, Zwicky,
ja,
London,
Zwicky und alles. Und so. Ja, toll. Es war wirklich toll, toll. Es war für mich, und das ist auch der Grund, warum ich London so gut kenne, weil ich wirklich alles erlaufen habe.
Ja. Ja, bis heute eine tolle Stadt.
Ja.
Und bald kam dann eben mit diesem Hollywood-Vertrag dann für Sie auch die erste Hauptrolle, mit der Sie bis heute ganz viele verbinden, Winnetou und das Halbblut Apanache. Und auf die Rolle, bei all den vielen Rollen, die Sie gespielt haben, werden Sie bis heute am häufigsten angesprochen.
Ja. Das ist für mich, ehrlich gesagt, ich bin noch nicht dahinter gekommen, warum das so ist, aber ich kriege auch, wenn ich Fanpost bekomme, kriegst du ja nicht nur, bitte, ich hätte gerne ein Autogramm, sondern ganz viele Menschen schicken einfach Fotos mit, die sie von irgendwo her haben und dann soll ich die unterschreiben und halt noch eine Autogrammkarte dazulegen. Und die meisten Bilder, die ich bekomme, ist das Halbblut Apanache.
Wie ist das für Sie?
Ja, das ist witzig, ja, total, wenn man denkt, der Film ist 66 rausgekommen. Und immer noch. Und auch die Kinder, also die kriege ich auch von Kindern Post von der Apanache, weil der wurde ja gar, ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch gesendet wird, weil irgendwie ist das ja ein bisschen
schwierig. Ich habe ihn oft in der Wiederholung gesehen, wie viele wahrscheinlich.
Er kam immer zu Weihnachten, ja. Und deswegen kriege ich nach wie vor auch von Kindern Post, wo die Apanache mit dabei ist, ja.
Was eine verrückte Geschichte auch ist, Sie sind zum 50-jährigen Jubiläum des Films 2016 von Fans nach Kroatien eingeladen worden, an die Original-Tri-Schauplätze. Ja. Und Sie hatten bis dato den Film selbst selbst nie gesehen.
Ja, es gibt, also ich habe die meisten, muss ich Ihnen ehrlich sagen, das glaubt immer keiner, deswegen mache ich es eigentlich gar nicht erzählen, aber ich habe die meisten Filme nicht gesehen. Weil du machst den Film und selbst wenn die Premiere ist, gehst du nicht selber in, also bei uns war das immer so, sondern du machst dann die Pressearbeit und gibst die Interviews und dann gehst halt hinter, wenn der Film aus ist, gehst wieder nach oben auf die Bühne und verbeugst dich. Und ehrlich gesagt, dass ich dann selber ins Kino gehe und mich selber anschaue, das fand ich immer ein bisschen fremd.
Wie war es dann aber, den Film nach 50 Jahren, vor allen Dingen an dem Ort, ja, auf dem Berg,
ja, es war so, es hat mich so gerührt, muss ich sagen, weil die haben wirklich, da ist ein Tieflader nach oben gefahren, in diese wunderschöne, in diese Gebirgslandschaft, wirklich diese schneeweißen Felsen, da fahrt so ein riesen Viech da hoch und ja, die Überraschung, so, ich dachte, was machen die denn da? Dann haben die eine Leinwand aufgepumpt, also wirklich, aber nicht so ein kleines Ding, sondern eine riesen, die wird ja da mit Luft oder was gefüllt, damit die, hat die sich schon langsam so aufgestellt, ja. Und dann kam der Film und da plötzlich in den Bergen drin sehe ich mich mit dem Pierre und mit dem Lex und mit dem Götz-George und so. Und es war einfach ein tolles Erlebnis und hat mich sehr, sehr gerührt, muss ich sagen.
Es war ja nicht nur die erste Hauptrolle. Ihre Eltern haben Sie damals auch bei den Dreharbeiten besucht. Und Ihr Papa hat danach die Meinung über Ihren Beruf der Schauspielerin auch geändert.
Hat
er
dann geändert. Er hat plötzlich gesagt, das ist ja doch Arbeit, weil er hat gedacht, ich weiß nicht, was er sich gedacht hat, weil das, wie mühsam es ist, eine Szene zu drehen, ja, hat er halt da gesehen, dass du eine Szene drehst, die ist vielleicht 20 Sekunden lang und dann musst du 20 Mal das gleiche Galopp machen da durch die, Und dann hat er gesehen, erstmal die Hitze, damals hat man noch ganz, also heiße Scheinwerfer gehabt, wo wirklich die Sonne war da und die Scheinwerfer und so. Und da hat er dann gesagt, jetzt glaube ich, muss ich Abbitte leisten. Ich glaube, das ist doch ein Beruf, ja.
Und waren auch stolz dann später,
ja,
Ihre Eltern?
Ja, ja, ja. Also mir gegenüber haben sie es eigentlich nie gesagt, aber die Nachbarn oder die Freunde haben mir gesagt, ui, die sind schon stolz auf dich. Aber was ich toll fand, ich konnte immer nach Hause kommen und es war nie irgendwie eine Fremdheit, sondern ich war halt immer die kleine Uschi, das Zwergerl, was immer dagegen redet, so für alle Fälle und fertig, das war ich einfach und das fand ich ganz toll, dass man dann nicht plötzlich doch so eine Kunst aufbaut, so was Künstliches, jetzt kommt die und so und das habe ich also ganz toll gefunden.
Hat dann auch geholfen, ein Stück weit ja auf dem Boden zu bleiben, ja, oder nicht zu vergessen, wo man herkommt.
Das habe ich Gott sei Dank nicht, ich habe mir immer Selbstkontrolle gemacht. Weil du lernst natürlich im Laufe der Zeit schon Menschen kennen. Und mein Vater hat vor allem auch gesagt, er war nicht nur streng, sondern er hat schon seine Geschichten so gehabt. Er hat gesagt, Uschi, pass auf, dass du am Abend immer in den Spiegel schauen kannst. Und das habe ich mir so ganz zu Herzen genommen, weil ich ganz früh gemerkt habe, was das für eine Faszination hat. Wenn du erfolgreich bist, wie Leute dich anders behandeln. Du bist plötzlich nicht mehr die Uschi, die jetzt da sitzt, wie ich jetzt da sitze, sondern du bist irgendwie was Besonderes, Anführungszeichen. Und diese Kontrolle nicht zu verlieren, das war mir ganz, ganz wichtig, weil du wirst verführt.
Also du könntest dich, dann, ja.
Nee, weil du könntest dich aufführen, wie du willst. Du könntest dich schlecht benehmen. Ich habe das ja x-mal mit Kollegen oder Kolleginnen erlebt. Die lassen sich alles gefallen. Also auch eine Maskenbildnerin muss sich was gefallen lassen, wo du sagst, sag mal, wieso denn? Ja, die macht genauso ihren Beruf, wie ich meinen Beruf mache. Und trotzdem fordert es einen starken Charakter, glaube ich, dass du da wirklich sagst, wir sind eine Gruppe von, sagen wir, 50 Menschen und jeder steht an seinem Radl, das sage ich immer noch jungen Kollegen. Jeder dreht sein Rädchen und du kannst keinen Film alleine machen. Du kannst nur so gut sein wie die Atmosphäre und ich brauche gute Atmosphäre zum Arbeiten. Und du kannst, wenn du dir einbildest, du stehst da oben und der steht da unten, das geht nicht.
Das spricht aber auch für Sie, Frau Klaas, ja, dass Sie das
ja. Ja, aber das ist meine tiefe Überzeugung und das ist auch meine tiefe, also das ist jetzt nicht ein Getue, sondern das ist meine tiefste Überzeugung, dass man kein Recht hat, wenn man eh das Glück hat. Ja, wenn du sowieso das Glück hast, deinen Traum leben zu dürfen, wenn du das Glück hast, dass du Erfolg hast, wenn du das Glück hast, dass du Hauptrollen spielen darfst, dann musst du dich doch nicht noch aufmascheln und denken, du bist was Besonderes, du hast Glück. Das finde ich.
Ja, ja, absolut. Vor allen Dingen den Respekt vor den anderen und der Film. Genau. Vor allen Dingen, mein Film ist Teamarbeit. Ja. Ihre Mutter hatten Sie gewonnen, als Sie dann Ihr Theaterdebüt hatten mit Johannes Heesters.
Ja.
Da
ja.
war für Sie klar, jetzt hat es die Uschi, das Zwergerl, geschafft.
Da war es so gut, das Zwergerl hat es geschafft, genau. Da war ich in Düsseldorf in einer kleinen Komödie und habe halt die Mutti wieder angerufen. Damals gab es ja noch nichts, man konnte höchstens telefonieren sonst oder Briefe schreiben. Und da habe ich die Mutti angerufen und gesagt, Mutti, ich bin jetzt in Düsseldorf. Was machst du in Düsseldorf? Ja, ich spiele Theater. Ach, Theater spielst du in Düsseldorf. Und wo bist du denn? Ja, sag ich, ja, ich wohne in so einer kleinen Wohnung, haben die Theater angemietet, ein Zimmerapartment. Und da wohne ich, jetzt lerne ich halt meinen Text und so und habe Proben. Ja, und so, ja, wer spielt da noch mit? Und ich sag, ja, da spielt zum Beispiel der Johannes Heestes mit. Pause. Pause. Oschi, wer spielt da mit? Ich sag, der Johannes Heestes. Das glaube ich dir nicht. Meine Mutter, wie ein Teenager war die am Teenager, weil die natürlich in ihren jungen Jahren war das ja der Theaterstar oder Filmstar auch. Und jetzt ist sie zusammengebrochen, Anführungszeichen, dass ihre Tochter mit ihrem tollen Idol, und das war nicht so süß von ihr, dass sie so, sie war sprachlos.
Und wie war er? Der Johannes Heestes war ja damals auch schon, ja, nicht älter.
Ja,
aber
doch, er war schon ein Stückchen, der war schon, aber er war ein sehr charmanter Kollege und hatte so auch so seine, wenn er so gesagt hat zu mir, was hast du gemacht? So, ja, ich bin auf der Kühe ein bisschen spazieren gegangen, dann, du darfst nicht auf die Kühe gehen. Sag ich, warum darf ich nicht gehen? Also, weil man als Star unsichtbar sein muss. Das musst du dir merken. Du darfst nicht sozusagen nicht anfassbar sein. Ich sage, mich fasst keiner an, aber die Leute schauen mich ja natürlich an. Also, das darfst du nicht. Du musst nicht vorhanden sein. Und das war, habe ich gedacht, das war rührend von ihm, aber das war für mich überhaupt undenkbar. Das wäre undenkbar, mich dann doch sozusagen auf den Thron zu setzen. Weil wenn man so anfängt zu spinnen, glaube ich, dann glaubst du selber irgendwann, dass du vielleicht da oben sitzt und die anderen sitzen da unten. Also habe ich mich gezwungen und das habe ich immer, mache ich bis heute, ob ich jetzt in Drogerie gehe, in Drogeriemarkt gehe oder ob ich in Lebensmittelgeschäft gehe, ich gehe da einfach rein. Und wenn sich Leute erschrecken, erschrecken sie sich kurz mal und dann gewöhnen sie sich daran.
Sie haben sich dann Ende der 60er Jahre wirklich, das darf man sagen, in ein heißes deutsches Kinowagnis gestürzt mit Zur Sache, Schätzchen. Ja. Ein Film, von dem Ihnen viele abgeraten haben, low budget, schwarz-weiß. Aber Sie haben Ihren Kopf durchgesetzt, haben gesagt, den Film will ich machen und haben ihn auch gemacht. Warum? Warum wollten Sie den gerade machen?
Also ich bekam den Anruf von Peter Schamoni Produktion und die Schamonis waren ganz berühmte Filmleute. Also die ganzen Brüder, auch die Frau, Mutter Schamoni war eine ganz tolle Frau. Und Peter Schamoni. Moni-Film, oh ja, ob ich vorbeikommen könnte, wir würden mir gerne einen Vorschlag machen, ein Drehbuch vorschlagen und auch eventuell Probeaufnahmen machen. Bin ich dahin? Ja, Peter Schamoni kann man natürlich schon jetzt vom Filmpremieren oder so, die Brüder waren in München, also die Schamonis. Und dann habe ich gedacht, eben er macht den Film, weil er hat ja produziert oder selber Regie geführt und so. Und dann war da noch so ein junges Mädchen da und noch so ein bisschen komischer Kerl. Und dann habe ich so mit Peter angefangen zu reden. Und dann sagt sie so, studiert mich so das Mädchen. Und so, glaube, könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube, mache ich jetzt mal die Kamera an. Sag ich, Entschuldigung, was machen Sie denn? Und dann sagt sie, ich führe Regie. So, oh. Und ich habe bis dorthin noch nicht nur Männer. Mhm. Es gab nur Regisseure. Also ich wusste gar nicht, dass es auch Frauen gibt in dem Geschäft. Aber zu der Zeit wirklich absolute Ausnahme. Und dann habe ich die so angeguckt, denke mir, Mensch, die macht da Regie, so eine kleine, zarte Person. Und dann hat der Werner gesagt, ja, ich glaube, das war ziemlich gut, ziemlich klug. Auch schon so.
Der Werner war Ihr Spielpartner.
Dann mein Spielpartner, Werner Enke. Und übrigens bin ich mit den beiden heute noch befreundet. Ja. Und sie sind so liebe Menschen, wahnsinnig.
Die auch ein Paar waren dann.
Ja, die sind immer noch ein Paar. Ja. Und dann habe ich einfach gewusst, ich muss diesen Film machen. Und da waren alle dagegen. Also die Agentur, die Frau Alexander, gesagt, Uschi, bitte verderben Sie es nicht mit so einem Low-Budget-Cutting, eine unerfahrene Regisseurin, außer dem Regisseur und das da, und dann haben die kein Geld. Und Wendland-Film, ich musste ja, man darf nicht vergessen, ich habe die 2 Jahre Ausbildung gemacht und musste dann 5 Jahre lang sozusagen ich bekam Fixum und die Gagen gingen alle an Rialto, um meine Schulden, also meine Ausbildung zurückzuzahlen. Und Peter Schamoni hat natürlich nicht sehr viel geboten, und habe gesagt, okay, ich mache den Film. Und hat die Frau Alexander gesagt, Uschi, überlegen Sie sich, Sie fliegen eventuell raus. Und dann haben Sie auch noch einen Berg Schulden. Dann habe ich gedacht, ich muss den Film machen. Dann habe ich einfach eingeschlagen und gesagt, ich mache den Film. Und dann, ich habe gedreht, ich habe gehört, du drehst da unten. Sag ich, ja, ich habe es war ein Terror und alles. Ihr habt einen Stopp gehabt, wir haben das Leute erzählt. Wir hatten natürlich einen Stopp. Sag ich, nein, wir haben nicht gestoppt, nein, wir drehen jeden Tag und so. Also es war wirklich unter schwersten Bedingungen, muss man sagen.
Und Sie haben Ihren Kopf durchgesetzt?
Durchgesetzt und der Film wurde Gott sei Dank ein Riesenerfolg. Und jetzt waren alle da und haben gesagt, ist doch klar, das ist ja... Es ist ja französisch und in schwarz-weiß Nouvelle Vague und der Humor. Und ja, genauso muss man es machen. Und ausgezogen hat sich auch nicht. Genau das war der Krieg. Und. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es war Gott sei Dank ein großer Erfolg. Wenn es nichts gewesen wäre, weiß ich nicht, wie es weitergegangen wäre.
Mhm. Aber in dem Punkt war es gut, dass es eben Erfolg war und Sie sich mit Ihrem Kopf durchgesetzt haben. 6 Millionen Zuschauer haben den Film, glaube ich, damals gesehen. Und es ging ja so ein bisschen um das Lebensgefühl der Jugend in der Zeit. Ja. Und Sie haben es gerade angesprochen. Sie haben sich nicht ausgezogen. Es gibt eine Szene in dem Film, wo sie hätten eigentlich nackt sein sollen, aber sie wollten das nicht. Nein. In ihrer ganzen Karriere haben sie sich nie nackt vor der Kamera gezeigt. Und sie hatten aber eine Idee. Sie haben ein Korsett getragen und mit dieser Szene ein Stück weit, darf man sagen, Filmgeschichte geschrieben.
Genau. Also ich habe von vornherein also gesagt, also wenn das Ding, weil damals habe ich schon viele Filmrollen, Drehbücher, auch international angeboten, immer 17. Seite Hauptdarstellung, reißt die Klamotten vom Leib. Und da habe ich gesagt, nee, mach das nicht mit. Und die Frau Alexander, ach, das machen doch alle. Ich sage, ist mir wurscht. Es machen von mir es alle, ich mache das nicht. Und ich habe das also der Meh und dem Peter Schamoni auch gesagt, also wenn ihr jetzt da spekuliert, dass wenn ich jetzt da dabei bin, dann wird das schon gehen. Ich mache das nicht, ja. Nee, nee. Und dann ging es doch so, ach, hör mal, du hast so eine schöne Figur und du bist so sexy. Und da sage ich, ich habe gesagt, ich mache es nicht. Aber auch bevor die jetzt lang rumdrängeln, gehe ich zu meiner Frau Krinis und ich habe also mir eine, damals waren so Corsagen noch so eher wie Panzer. Das waren so riesen Dinge, da war der BH war schon fast am Hals oben. Und da habe ich zu Frau Krinis gesagt, ich brauche ganz sexy Corsage. Und dann hat sie gesagt, ja, das kriegen wir hin. Und hat sie da rumgeschnippelt da und das Schleiferl dann eingezogen und da unten Rüschchen hin und so. Und da habe ich ihm der Meh gesagt, als dieser Tag näher kam, sage ich, Meh, ich habe mir was ausgedacht. Bitte schau es dir an. Weil das andere kriegst du nicht. Und dann waren damals, muss man leider auch sagen, weil das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wir haben dann in einer Polizeiinspektion, also in irgendeiner Wohnung gedreht, wurde halt als Polizeiinspektion installiert, so die Pulte und so, und Parterre. Und damals haben die Leute einfach durchs Fenster zugeschaut, wenn da gedreht wurde, ja, so. Und dann sagte ich mir, okay, dann zeig mir das und so. Und dann habe ich mir bei Sweetheart auch ein Kleid machen lassen. Das habe ich da hinten nur knöpfen müssen, nur den Ding auf. Und dann ist es runtergerutscht und dann kam diese schneeweiße Corsage mit dem blauen Rüschal und ich natürlich schöne braune Haut. Also war wirklich so ein richtiger Kontrast. Und die Meh hat sie geschaut, die konnte es nicht fassen. Und dann hat sie umgedreht und hat durch alle Fenster haben fremde Menschen rein und die Männer alle so. Und auch die Beleuchter alle, ja. Und dann dachte ich, oh, so machen wir das. Und da war ich, habe meine Haut gerettet. Und das war dann eigentlich auch so ein Punkt, wo sie gesagt haben, na, das ist natürlich raffiniert. Mhm. Jeder denkt, es fällt das Ding runter, wir wissen eh, wie eine Frau ausschaut. Oh. Und jetzt war das aber nicht so, ja. Und das ist halt auch so gewesen, ja.
Aber Ihnen war das immer wichtig in Ihrer Karriere. Sie sagen, es kommt immer wieder vor, dass Schauspielerinnen ihre Hüllen fallen sollen.
Ja, im Film. Überredet werden. Ich bin nicht spießig oder ich weiß nicht was. Aber ich denke, als Schauspieler legst du eh deine Seele rein. Also auf den Tisch praktisch. Ob du weinst, ob du lachst, ob du jemanden küssen musst, ob du Gefühle zeigen musst. Du musst dich so öffnen, ja. Mhm. Das ist für mich schon genau genug, ja. Und ich wollte es einfach nicht. Ich wollte nicht noch, dass Menschen dann meinen Körper lasern, so abschauen und sagen, oh, so gut ist das auch nicht. Ich wollte es einfach nicht. Aber das muss jeder für sich wissen. Was ich nur mit jungen Leuten immer wieder bespricht, lasst euch nicht überreden. Wenn du wirklich sagst, ich möchte das nicht und es nicht vorher besprochen war und du einen Vertrag unterschrieben hast und man gesagt hat, ja, das mache ich, sondern wenn es nicht besprochen war und ausdrücklich gesagt wird, das mache ich, will ich nicht machen, dann nochmal überredet zu werden, weil man dann in dem Druck steht, weil man schon beim Drehen ist und dann traut man sich vielleicht nicht mehr sagen, das will ich nicht, ich habe das vorher gesagt, mach's nicht, weil du machst es einmal und dann der Nächste sagt schon, du musst nur ein bisschen reden, das geht dann schon.
Und hat man es immer wieder versucht bei Ihnen auch oder war klar?
Ja, war also, klar.
Die Glas macht
es nicht. Ich habe dann die Bücher, die kamen, sage ich, nee, entweder können wir das ohne machen, weil es ist ja auch die Diskussion, wenn man die Bücher liest, es gibt keinen zwingenden Grund. Ich finde auch heute noch, wenn du also sozusagen wahnsinnig Bettszenen siehst, ich weiß, wie das geht. Ich weiß, wenn ich jetzt weiß, dass Leute sich jetzt dann lieben werden, ich muss dann nicht zuschauen. Also das ist für mich, es sei denn, es hat irgendeinen dramaturgischen Grund, dass du da irgendwas Besonderes ist. Aber ansonsten würde ich das Gefühl überwiegen lassen, also das Wunderschöne oder so. Und das brauche ich nicht gespielt haben. Also deswegen bin ich da nach wie vor, ja, wahrscheinlich für viele Spießer, aber ich finde, das ist für mich, da kann die Tür zugehen und ich weiß genau, was da passiert und dann geht's weiter.
Und Sie sind sich treu geblieben und haben sich auch in dem Punkt mit Ihrem Kopf durchgesetzt. In Ihrer Karriere hat man Sie immer wieder mit dem Schätzchen und auch mit dem Film in Verbindung gebracht. Aber Sie haben damit nie gehadert.
Nein, weil erstens mal war es ein großer Erfolg und zweitens mal ist das Wort Schätzchen an sich ist ja ein nettes Wort. Mhm. Also es ist ja nichts Diskriminierendes. Aber eben den Titel habe ich eben dann so gewählt, allerdings mit einem Vorschlag vom Verlag, dass ich eigentlich so ein Liebesschätzchen war ich tatsächlich nie. Weil ich habe wirklich Leute herausgefordert in meinem Gegenwiderspruch oder in meiner Diskussionsfreudigkeit oder einfach in meinem Kämpfen für mich selber. Und dann natürlich gehst du da ab und zu den Leuten auch mal auf die Nerven. Das glaube ich schon, aber es nützt ja nichts. Ich muss ja mit meinem Leben fertig werden.
Nach dem Schätzchen hat der neue deutsche Film Sie irgendwie nicht mehr richtig besetzt. Sie haben dann viele Filme mit Roy Black gemacht, mit dem Sie auch eine enge Verbindung hatten. Die Pauker-Filme kamen dann, die auch viele erinnern.
Also diese Geschichte, warum ich plötzlich nicht mehr beim neuen deutschen Film war, hatte auch einen Hintergrund. Und zwar damals waren wir sehr politisch, waren die Menschen orientiert. Und es war der Beginn von RAF-Zeit. Also es war alles eher linkslastig. Und man sollte da dabei sein. Und man hat mich damals wirklich gezwungen oder hätte man mich zwingen wollen, was nicht gelungen ist, sagen, du musst da mitmachen. Und ich konnte mit der RAF sowieso nichts anfangen. Ich konnte aber auch mit dem ganzen SPD nicht viel anfangen, weil ich auch da schon weil mein Vater der Vorsitzende war bei der SPD in Landau und dann in Dingolfing, auch nichts anfangen. Und ich wollte mich einfach nicht zwingen lassen, einfach zu sagen, was auch meine Agentin, die ich sehr verehrt habe, aber die war in der Beziehung ziemlich so lasch immer, die hat gesagt, ist doch wurscht, Sie können es doch unterschreiben, hinterher können Sie doch machen, was Sie wollen. Sag ich, nein, ich unterschreibe sowas nicht, ich mache das einfach nicht. Entweder ich kann mein Wort halten, dann halte ich es, oder ich weiß, dass ich es nicht halten kann, dann brauche ich es auch gar nicht unterschreiben.
Also hatten Sie wieder Ihren Kopf, aber das hatte zur Folge, dass man Sie nicht mehr besetzt
hat. Ich habe keinen einzigen Film mehr gemacht. Die haben wirklich gesagt, entweder du bist bei uns und unterschreibst es oder du bist draußen. Und das musste ich riskieren. Ich habe es natürlich eigentlich nicht geglaubt, dass ich wirklich draußen bin, aber ich war draußen. Das war der einzige Film, den ich gemacht habe.
Und wie war das dann für Sie? Frustriert oder haben Sie gesagt, nee, dann nicht? Oder ich
stehe weil ich mich nicht erpressen lasse. Ja. Für mich war das schon traurig. Ich hätte einige Filme, es gab ja gute Regisseure und gute Sachen auch, aber ich lasse mich nicht erpressen. Damit muss ja ich dann wieder fertig sein. Da bin ich wieder mit der Geschichte, mit dem Spiegel, muss am Abend in den Spiegel schauen können. Wenn ich mir denke, ich habe nur, weil ich eine Rolle wollte, eigentlich mein eigenes Ich verlassen, das geht nicht.
Es kamen dann eben die Pauker-Filme und die Filme mit Roy Black, fünf Stück, die ja sehr erfolgreich waren und die auch viele mit ihnen verbinden. Sie hatten auch eine enge Verbindung zueinander. Was verbinden Sie mit Roy Black?
Der Roy Black war erstmal ein wunderbarer, ganz normaler Mensch, sage ich jetzt mal, wie ich annehme, dass ich auch bin. Sehr, also eigentlich fröhlich und eigentlich ein guter Kumpel, wirklich, ja. Aber beim Roy Black habe ich eben auch zum Beispiel mitbekommen, weil dann müsste ich jetzt auch wieder diese Geschichte erzählen, man wollte mich unbedingt umbenennen.
Sie sollten einen anderen Namen bekommen.
Genau, ich sollte einen anderen Uschi Glas. Und das Glas ist für internationale Ohren, tut es weh, weil ein Glas ist was Kaltes, was Eisiges, ich muss einen anderen Namen haben. Also wie M.M., Marilyn Monroe, Baby, Brigitte Bardot. Und da habe ich mich gefürchtet davor, weil ich gedacht habe, dann schiebt man mir einen anderen Namen und dann bin ich ja, die Uschi ist hinten und das hat mich total erschreckt. Das wollte ich nicht machen. Und beim Roy, deswegen muss ich den Bogen erstmal spannen, habe ich ganz klar gemerkt, dass er mit dem Roy Black eigentlich nichts zu schaffen hatte.
Er hieß Gerhard Höllerich.
Höllerich, genau. Ja. Und der hat immer darunter gelitten, und als Roy Black wurde er zum Teil wirklich sehr, sehr unfair verspottet von Journalisten, also der Schnulzensänger. Ja. Beim Dean Martin haben sie überhaupt nichts gemerkt, haben sie gesagt, na, wie Chapel in the Moonlight, geht doch, ja. Und beim Roy ging solche Sachen gar nicht. Und es hat den Roy wahnsinnig verletzt.
Er wollte eigentlich Jazzmusik machen.
Ja, natürlich. Und er wurde überredet und er konnte mit dem Roy Black eigentlich unterm Strich nichts anfangen. Ich habe ihm gesagt, ich habe ihn ja auch Roy genannt, ja. Sag ich, du hast so einen großen Erfolg, dann nimm das jetzt einfach. Hast dich darauf eingelassen. Aber das war eigentlich ein großes Problem und er war, wenn die Presse wieder so verrissen hatte, der hatte gelitten. Und ich werde nie vergessen, wie ich einmal eine Kritik gelesen habe und habe gedacht, hoffentlich liest das der Roy nicht. Wenn das der Roy liest, das zerfetzt ihn. Und die Presse war zum Teil sehr, sehr, also wirklich muss ich sagen, sehr, sehr unfair.
Also ein sensibler Mensch, also man braucht
ganz sensibel, ganz sensibel. Und wir haben so oft beieinander gehockt, sind da in Kärnten unten in irgendein Wirtshaus gegangen, haben uns hingesetzt, da hat er seine Gitarre mitgenommen und dann haben wir ein bisschen spät einen Jännerwein vorgesungen und die Bauern, die waren es jetzt nicht irgendwie, oh, da sitzen die, sondern die haben uns gekannt, das hocken wir da hinten im Eck und die haben sich gefreut, wenn wir da waren und sie haben einfach gespürt, wir wollen beide ein ganz normales Leben haben. Einfach nur sitzen da, ein bisschen was essen und dann ein bisschen Musik machen und fertig.
In Ihrem Buch gibt es auch ein Foto von Ihnen beiden. Da waren Sie auf einem Termin in Offenburg und dann sieht man auch, was er ausgelöst hat. Ne? Wo er war.
Es ist unglaublich.
Sind wenn wir Filmpremieren die Frauen, hatten, die Mädels ausgerastet?
Ja, ausgerastet. Also da sind Ärmel rausgerupft worden. Und damals gab es ja auch noch kein Bodyguard. Es gab ab und zu waren ein paar Polizisten mit dabei, wenn zu viele Menschen waren. Aber dann waren halt von der Produktionsfirma irgendwelche Leute vom Verleih. Die haben dann versucht, uns irgendwo reinzuhieven, dass wir da durch die Menschen durchkommen. Und dass da nichts passiert ist, ist ein reines Wunder. Weil wir waren auch mal in Zürich, werde ich nie vergessen, eine Autogrammstunde gemacht. Dann waren wir in einem vierten Stock in irgendeinem Kaufhaus. Da hat sich, wo wir saßen, ist der ganze Tisch immer weiter gerutscht. Und wir sind immer weiter nach hinten gerutscht mit dem Tisch. Und dann sind Regale umgefallen, weil die Leute sich gedreht haben. Da sind die Vasen durcheinander geflogen. Also, dass da nicht jemand... Und da sind wir tatsächlich durchs Fenster auf dem Dach geflohen, weil es ging, es war nicht mehr zu machen. Es war so gefährlich. Und das kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen.
Wahnsinn. Das ja, und wahrscheinlich, wie Sie vorhin auch erzählt haben, macht es eben auch was mit einem. Beziehungsweise man muss wahrscheinlich auch eine gewisse Schutzhülle um sich haben, um ja. diese Berichte der Presse vielleicht auch auszuhalten,
ja.
der Boulevardpresse.
Ja, ja. ja. Es tut immer weh.
Wie war das
also
bei
wenn
Ihnen?
Ich schlechte Kritik gekriegt habe beim Theater oder irgendwo, es tut ja immer weh. Also wer sagt, ist mir ganz wurscht, was da steht. Also das glaube ich nicht. Aber es gibt vielleicht Leute, die sagen, ich weiß eh, dass ich gut bin. Aber ich denke, und vor allem, was mich immer gestört hat, ist, wenn sie dann, wie beim Reus sowieso, aber eben bei mir auch öfter dann so ins Private gehen. So irgendwie, nicht jetzt den Film kritisiert, das war nicht so, sondern dann eigentlich kriegst du gleich nochmal eine Ohrfeige von links und rechts, weil du halt so oder so bist. Also.
Haben Sie das dann gelesen oder haben Sie irgendwann gesagt, ich lese das gar nicht mehr, ihr könnt schreiben, was ihr wollt?
Also ich suche es nicht, wie Harald Junke, der immer am Kiosk, hast du schon gelesen? Nein, Harald, ich lese es nicht. Wenn es zu viel hierher kommt, dann lese ich aber sonst nicht. Also ich würde es nicht suchen, aber du stolperst halt immer wieder mal drüber und es tut immer weh. Weil, und das ist, wenn Sie vor allem ins Persönliche gehen, was ich damals war, denke ich mir oft, dieser oder diejenige hat mit dir nie ein Wort gewechselt. Wissen überhaupt nicht, wie du bist. Die wissen gar nichts. Und trotzdem hauen sie dir so eine drüber, egal ob ich jetzt die schwarze Uschi Glas oder die schwarze Ziege aus Bayern war oder was weiß ich, was weiß ich. Die wissen gar nicht, was ich mache. Aber sie wollen das jetzt auf jeden Fall so haben, weil da ist sie nicht eingeschwenkt in diese Linie. Ah, dann muss sie wahrscheinlich auf die rechte Seite da rutschen, ja.
Haben Sie dann auch mal angerufen oder wenn Sie einen Journalisten dann eine Journalistin getroffen haben, gesagt haben, Mensch,
nee.
Was war denn das?
Aber ich sag das, wie ich jetzt hier auch sage, und wenn einer zuhört, kann er sich mal überlegen, ob er das nicht auch versäumt hat, wenigstens mal das Wort zu finden oder zu suchen.
Von der Kinoleinwand ging es für Sie dann auf die Mattscheibe, wenn man ja in den späten 70ern, ja in den 80ern den Fernseher angeschalten hat, ist man Ihnen ganz häufig begegnet. Sie haben in vielen Serien mitgespielt, häufig mit Elmar Wepper, zum Beispiel Polizeiinspektion 1, Unsere schönsten Jahre oder Zwei Münchner in Hamburg. Zuletzt standen Sie mit Elmar Wepper bei Drei unter einer Decke vor der Kamera. Mit keinem anderen Kollegen haben Sie mehr gespielt als mit ihm.
Ja.
Wie hat Sie das verbunden?
Und der Elmar war ein ganz hervorragender, leider ist er von uns gegangen, ganz ein hervorragender, fairer Kollege, ein unheimlich präpariert, immer vorbereitet, nicht so, was drehen wir heute, ich habe keine Ahnung, sondern war immer hundertprozentig da. Und mit dem Elmar konnte ich alles spielen, was wir zu spielen hatten, mit höchstem Vertrauen. Also er würde ja nie eine Situation ausgenutzt haben, was ich auch erlebt habe mit Kollegen. Und ich habe einfach mit dem Elmar wahnsinnig gern gedreht. Wir hatten auch so einen guten Austausch. Wir mussten ja da bei den Zwei Münchner in Hamburg, haben wir ja trotzdem der Dr. Ralf Maria Sagerer, das war ja so ein, ja, war ein guter Punching Ball für mich und ich umgekehrt für ihn. Und wir haben wirklich sehr, sehr gern. Und wir haben einfach gern miteinander gespielt.
Also eine schöne und enge Beziehung neben der Arbeit.
Ja.
Selbst einen Abend vor seinem Tod waren sie zusammen. Er hat sie und ihren Mann damals zum Essen eingeladen. Ja. Und als sie sich verabschiedet haben, als ob er es geahnt hätte, hat er sie ganz fest gedrückt.
Ja. Erstmal war es so, dass wir eingeladen waren ein paar Tage davor und wir konnten nicht, weil wir beide Termin so, nee, da haben wir schon was anderes vor. Und dann kam der pure Anruf, also gut, dann machen wir das morgen. Jetzt haben wir uns monatelang nicht gesehen, weil man muss jetzt mit dem Holzhammer sein. Und dann haben wir gedacht, na gut, wenn er jetzt so ist. Und dann war das so. Und da muss ich sagen, das ist mir so nahe gegangen, weil irgendwie, ich weiß nicht, er wird es nicht geahnt haben, aber irgendwie wollte er unbedingt, dass wir ihn treffen. Er mochte meinen Mann, meinen Dieter auch sehr gerne, aber er wollte unbedingt, dass wir uns sehen und dass wir miteinander plaudern und haben tolle Gespräche an dem Abend gehabt. Und dann am nächsten Tag in der Früh kriegst du den Anruf, dass du denkst, das glaube ich jetzt nicht, das gibt's doch wohl nicht, aber es war so.
Frau Klaas, Sie haben Ihre Rollen immer ganz bewusst ausgesucht. Sie haben gerne Frauen gespielt, die Hoffnungsträgerinnen waren, die vielleicht auch mal gestolpert sind, aber den Mut und die Kraft hatten, wieder aufzustehen. Aber eine Ihrer Rollen zuletzt, die Sie dann ausgewählt haben, war eine ganz andere Rolle in Fuck You Goethe. Ja. Da haben Sie eine Lehrerin gespielt, ja, die eigentlich überfordert ist.
Total.
Und es war auch eine ganz kleine Rolle, keine Hauptrolle. Da haben viele schon gesagt, das macht sie nicht, die ist ja zu klein. Sie haben sie trotzdem gemacht.
Ich habe sie trotzdem gemacht, weil der Bora Daktikin, der die Bücher geschrieben hat und auch Regisseur war, und der hat gesagt, er möchte so gerne die Uschi Glas für diese Ingrid Leimbach-Knurr haben. Und ich gesagt, du spinnst wohl, die macht das nicht. Die dreht nur Hauptrollen, nicht so eine abgefahrene Ding. Und er hat halt nicht aufgegeben. Das ist auch so eine Geschichte. Und die Lena Schönmann, die da Producerin war, die hat das so lange angepenst und gesagt, jetzt schau mal, dass du die Nummer kriegst. Nicht die Agentur anrufen. Du musst sie privat erwischen und so. Also, ja. Und so weiter. Und dann hat sie mich eben tatsächlich privat im Handy, wenn ich vergessen bin, ich Prinzregentenstraße gefahren. Und dann hat sie, ja, ich bin so peinlich. Und ich muss Sie was fragen, spielen Sie nur Hauptrollen oder auch? Dann sage ich, nein, ich spiele auch Nebenrollen. Aber ich sage, natürlich muss eine Hand und Fuß haben. Ich möchte nicht zweimal durchs Bild gehen. Da hat die Uschi Glas mitgespielt, das mache ich nicht. Aber wenn ich was spielen darf, warum nicht? Und dann sagt sie, ja, der Bruder Daktikin. Und da habe ich mir gedacht, Moment einmal, den kenne ich von Türkisch für Anfänger. Der ist mir aufgefallen, dass der Komödie kann. Und das hat mich sowieso schon total gereizt, dass ich den Kerl mal kennenlerne. Und habe gesagt, ja, können wir uns mal zusammensetzen, aber wenn wir da, ja. Auf jeden Fall haben wir uns dann zusammengesetzt, haben wir ein bisschen so, habe ich gesagt, ein bisschen Ding, ein bisschen, ne, also Anfang und Ende muss ich haben. Und dann haben wir das gemacht. Und dann hat er mir eben gestanden, warum er mich haben will, weil er hat als Kind so geschwärmt für Lümmel von der Ersten Bank und hat seinen Eltern gesagt, wenn er mal groß ist, macht er auch einen Schulfilm. Und ich habe die Eltern später kennengelernt, habe sie gefragt, es war wirklich so, war nicht nur eine Geschichte. Mhm. Und dann habe ich das mit großem Spaß gemacht und habe diese abgefahrene, diese arme Lehrerin. Und da habe ich wieder an meine Frau Hartmann gedacht.
Da ist sie wieder. Ja, die Kunstlehrerin.
Die Kunstlehrerin. Habe ich gedacht, oh Gott, jetzt spiele ich sozusagen eine Hommage an meine Kunstlehrerin, die leiden musste und wo ich mich heute eigentlich noch schäme dafür.
Die war ein bisschen Vorbild, ne? Also
ja.
Das schlechte
also
Gewissen
so,
wieder gut gemacht.
So, ja, genau.
Und das Besondere war durch diese Rolle, dass sie auf einmal wieder ganz viele junge Fans hatten.
Ja. Es war, ich muss jetzt kurz ausholen, also die Fanpost, die ich bekomme, die waren, also wenn sie mal Jugendliche waren schon, aber meistens ältere Menschen oder mittelalter Menschen so. Und dann, als ich den Film gemacht habe, und ich habe ja einen Verein Brotzeit, und da besuche ich natürlich die Schulen, um, wenn wir eine neue Schule haben, um zu sehen, wie, ob das Frühstück so funktioniert, wie wir das haben wollen und so weiter und so fort. Und wenn der, die Schulleiterin gesagt hat, liebe Kinder, heute ist Uschi Glas zu Besuch, die macht es möglich, dass ihr all jeden Tag ein Frühstück bekommt, sagt mal schön Dankeschön. Und dann haben die ja gesagt, vielen Dank, Uschi Glas. Warum haben sie das gesagt? Weil sie haben ja die Seniorinnen und Senioren machen jeden Tag das Frühstück. Jetzt kommt da plötzlich so ein Fremd die Frau, jetzt hat mir zu denen Danke sagen. Ja. Und dann kam Fuck You Goethe. Die nächste Schule besuche ich und da habe ich schon gemerkt, die Kinder. Ja. Und dann habe ich sie natürlich ausgekostet. Ich bin das. Ich bin die Ingrid Leimbach-Knorr. Nehmt euch mal in Acht. Und dann hieß es natürlich, jetzt bin ich nicht die Uschi Glas, sondern ich bin die Ingrid Leimbach-Knorr in den Schulen. Und das finde ich total nett. Das freut mich total. Das rührt mich total.
Schön. Ja. Und die Kleinen wollen kein Autogramm, die wollen Selfie dann. Ne?
Ja, genau. Die wollen Selfie inzwischen.
Ja. In Ihrem Buch schreiben Sie auch sehr offen über die Tiefen, die Sie teilweise auch privat erlebt haben. Vor allem die Trennung von Ihrem ersten Mann. Der hatte Sie über Jahre betrogen und als das öffentlich wurde, ging es dann nicht mehr. Dann haben Sie sich getrennt, dann war Schluss mit der Ehe. Die Jahre davor haben Sie das nicht so richtig wahrhaben wollen, obwohl Freunde immer wieder gesagt haben, Uschi, guck mal, der betrügt dich. Du bist
das
ein Stück weit
immer,
naiv.
Immer wieder, ja, das wurde mir immer wieder mal zugetragen, aber ich habe einfach, für mich war das ausgeschlossen, gebe ich zu, aber ich bin auch kein Mensch, der nachspionieren würde, weil dann haben wir natürlich auch Freunde gesagt, du fahr doch mal dahin, wo die sind oder so, sag ich, das würde ich nie mal im Leben nicht. Ich habe volles Vertrauen und mache ich nicht. Weil ich so ein Mensch bin. Ich würde auch nie in eine Brieftasche reinschauen oder irgendwo. Oder,
heute
oder,
ins Handy.
Das mache ich nicht. Das mache ich einfach nicht. Und dadurch war ich schon natürlich zutiefst erschüttert, ganz klar. Und man denkt natürlich dann auch, dass man der einzige Mensch ist, der sowas erlebt. Ja? Wenn dann so Freundin gesagt hat, du, das ist 100-mal passiert oder 1000-mal, das passiert ja nur. Die ganzen Dramen in allen Filmen, in allen Theaterstücken drehen sich doch nur darum. Das nützt dir aber nichts. Wenn du unglücklich bist, wenn du einfach am Boden bist, dann nützt es, das beste Wort nützt dir nichts, weil du sagst, ja, das kann schon sein, aber ich, bei mir ist es ganz anders, ja, klar.
Sie schreiben das auch sehr ehrlich, dass Ihre eigene Ehe gescheitert ist, haben Sie als Ihr größtes persönliches Scheitern empfunden. Ja. Und Sie sind da richtig, wie Sie auch beschreiben, in ein Loch gefallen. Ja. Sie konnten nicht mehr arbeiten, sind nicht mehr rausgegangen.
Nee. Ja.
Wie haben Sie es wieder aus diesem Loch rausgeschafft?
Ja, ich glaube, heute, wenn ich so zurückdenke, ich glaube, dass man so eine Art Trauerjahr tatsächlich braucht, um das zu verarbeiten, dass es jetzt einfach so ist, wie es ist. Weil am Anfang denkst du immer noch, das repariere ich, das kriege ich hin. Ich kann das verzeihen. Und dann musst du aber schon langsam irgendwann aufwachen und sagen, nein, es ist nicht zu reparieren. Du musst es anerkennen. Und ich glaube, diesen Weg, da darf man nicht so, also ich hätte es nicht gekonnt, zur Tagesordnung übergehen und sagen, ach, die Welt ist so lustig und so schön und ich schalte umdrehen, jetzt bin ich wieder fröhlich. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass jeder sich die Zeit nehmen sollte, sich von der Situation auch zu verabschieden und Adieu zu sagen. Und dann muss man allerdings irgendwann aufstehen und sagen, so, jetzt habe ich es kapiert, es ist nicht zu reparieren und jetzt musst du wieder aufstehen und wieder laufen lernen.
Den Mut hatten
und wieder
Sie.
Den Mut haben, weil du merkst natürlich auch, die Leute gucken dich an und du merkst genau, dass sie denken, Holz, jetzt gleich fängt sie an zu weinen oder so und du spürst es einfach. Und es tut einfach weh und da musst du aber durch, du musst durch.
Die Boulevardpresse hat sie ja dann auch ins Visier genommen und auf einmal hieß es dann Schluss mit Schätzchen oder zur Scheidung Schätzchen.
Genau.
Die Paparazzi haben sie da teilweise auch
furchtbar. Das war ein Albtraum.
Verfolgt.
Das war ein Albtraum, das war wirklich für meine Kinder schlimm. Und da haben wir dann bei der Grünwalder Polizei habe ich angefragt, ob man nicht was machen kann, weil ich komme nicht aus dem Haus raus, also aus der Hofeinfahrt nicht. Sagen die, wir können gar nichts machen, weil die dürfen stehen, wo sie wollen. Und dann haben die irgendwie, wer es gemacht hat, weiß ich nicht, einfach in dieser kleinen Straße einfach ein absolutes Halteverbot gemacht. Also einfach so Schilder hin, Halteverbot halten. Und dann konnte auch da, keiner hätte, so ein Fotograf, halt reinlaufen müssen in die Straße. Und das ist dann ein bisschen blöd, ja. Also es konnte sich keiner mehr verstecken. Das hat schon mal ein bisschen geholfen. Und dann vorne, wo ich wieder rausgefahren bin, sind sie natürlich gestanden und hinterhergefahren, bis ich die Julia in der Schule hatte. Also das war gar nicht schön.
Das glaube ich, ja. Viele Frauen haben Ihnen damals aber geschrieben, die was Ähnliches erlebt haben.
Ja. Die eben auch, und also die Frauen, die das erlebt haben und eben auch so an, sagen wir mal, an sowas geglaubt haben. Nicht, ich habe ja tatsächlich auch, ehrlich gesagt, bis dass der Tod euch scheidet, war für mich ganz normal. Ich wäre nicht immer auf die Idee gekommen, dass man sich scheiden lassen kann, weil ich gedacht habe, das ist ein komplizierter Mann, das ist okay, ich liebe ihn und wir kriegen das hin. Und ich habe immer gedacht, eines Tages wird er sagen, Mensch, toll, meine Kinder sind zwar jetzt ein bisschen größer, aber jetzt kann ich was mit denen anfangen oder so. Und so habe ich mir das irgendwie zurechtgelegt. Ich konnte das aushalten.
Sie hatten,
weil es war ja auch nicht nur schlecht, es war nicht so, dass wir da zu Hause die Hölle hatten, gar nicht.
Sie hatten eine besondere Beziehung oder Ehe. Die ersten Jahre waren Sie gar nicht verheiratet,
nein,
wo Sie schon Mutter waren. Erst als Ihr zweiter Sohn auf die Welt gekommen ist, haben Sie geheiratet, wo viele sich damals ja auch dran gestört haben.
Ja, und wie? Und das war auch wieder so eine Geschichte. Also das geht überhaupt nicht, das kann ich nicht machen. Die spielt durch diese ganzen Dinge, das kann ich ein uneheliches Kind kriegen damit. Also, warum nicht? Da kriege ich extra. Also nicht einmal jetzt, weil wir nicht heiraten wollten. Ich habe nur gesagt, wenn das nicht geht, wieso geht das nicht, wie viele Frauen kriegen ein Kind und sie sind trotzdem, sie müssen ja nicht auseinandergehen, aber sie sind ein Paar und heiraten aus irgendeinem Grund nicht, aber dass ich muss, damit ich sozusagen meinem Image nicht schade, das fand ich schon wieder so daneben, aber da war ich gerade extra nicht.
Da hatten Sie auch Ihren eigenen Kopf eben wieder.
Ja.
Nach der Scheidung wollten Sie eigentlich keinen Mann mehr, aber es kam anders, dank einer guten Freundin, die Sie mitgenommen hat zu einem Golfturnier. Dort haben Sie Ihren heutigen Ehemann Dieter Herrmann kennengelernt, die Liebe Ihres Lebens, wie Sie in Ihrem Buch schreiben. Und da schreiben Sie auch, die Liebe in den späten Jahren, die suchst du nicht, aber sie findet dich. Wie war es so spät für Sie, die große Liebe zu finden?
Also für mich war es eigentlich ausgeschlossen, weil ich habe mir gedacht, nee, also meine Kinder werden groß, die ziehe ich groß, ich mache meinen Beruf, ich habe meine Marianne an meiner Seite.
Das Kindermädchen,
das Kindermädchen. Und wir machen einfach eine WG und dann fertig und aus und damit erledigt. Und dann ist mir eben dieser Mann über den Weg gelaufen Und wir haben uns einfach total gut unterhalten können. Und es war irgendwie, man hatte die gleichen Werte, habe ich gespürt. Er hatte es so wie ich irgendwie, behandelt Leute gut, weil da war ich schon immer allergisch wie und so. Und da total, also wie ich halt finde, wie es sich gehört. So, da
haben wir die Chemie hat gestimmt.
Die Chemie hat gestimmt. Und dann war aber die Geschichte, muss ich wirklich zugeben, dann hat sich herausgestellt, dass er 8 Jahre jünger ist wie ich. Habe ich gedacht, okay, das ist gut. Weil da braucht man gar nicht drüber nachdenken, ob das was wird, das wird nichts. Aber ich möchte mich gern mit diesem Mann treffen und gern mich unterhalten, weil das ist einfach toll und er ist ein guter Golfspieler. Also das können wir schon machen, aber das andere kannst du vergessen, ja.
Und jetzt sind Sie über 20 Jahre zusammen.
Ja, schon fast, ja, genau. Ja, genau.
Und Ihr Ehemann kannte Sie aber gar nicht, kann man kaum glauben.
Ja, der hat lange Zeit in Amerika gearbeitet und dann anschließend sehr lang in England. Und der kannte den Film Zur Sache, Schätzchen, so, aber das war auch alles. Und der, ich weiß noch gut, wie er mal plötzlich, wenn er immer diese 2 S zischen gehört hat, so, immer so, sagte, sag mal, sagen die Uschiglas? Also so Fußgänger halt, die vorbeigehen. Sag ich, ja. Wieso sagen die den Uschiglas? Weil sie mich erkennen und weil sie halt das dann schnell sagen, ja. Und da wurde ihm erstmal bewusst, so, das ist ja ganz komisch, ja. Aber das fand ich gerade eigentlich das Gute, dass er nicht in irgendeiner Demutshaltung da vor mich trat, das ist die, sondern für den war ich einfach irgendeine Frau, die ihm gut gefallen hat, mit der man lachen kann und gut essen kann und alles Mögliche und so. Und damit war das eigentlich auch sehr gut für mich.
Vorteil
weil oft
vielleicht
gibt's
für
ja auch so eine Hemmung. Ja, ich bin gewöhnt, dass manchmal Leute denken, vielleicht ist die irgendwie oder so. Und wenn mich dann jemand kennt, dann sagt, du bist ganz normal. Sag ich, warum soll ich nicht normal sein? Aber das Gefühl, dass jemand so sein könnte oder anders sein könnte oder abgehoben, das bremst bestimmt viele Menschen, eben auch natürlich zu sein.
Frau Glas, Sie verbindet mit Ihrem Ehemann Dieter Herrmann auch Ihr gemeinsamer Verein, Brotzeit, den Sie seit 2009 gemeinsam betreiben. Sie haben ihn schon ein paar Mal angesprochen. Sie sorgen dafür, dass bedürftige Kinder an Schulen ein kostenloses Frühstück bekommen. Mit 4 Schulen in München haben Sie angefangen. Ja. Mittlerweile sind es 400.
Ja.
Und Sie machen Frühstück für 20.000 Kinder in ganz Deutschland.
Ja.
Unterstützt von 2.000 Seniorinnen und Senioren. Was gibt Ihnen dieses soziale Engagement und was bekommen Sie da teilweise auch zurück?
Also ich war, als ich das 2008 im Herbst diesen Bericht gehört habe, fand ich das, also dass es angeblich in der reichen Stadt München zwischen 3.000 und 5.000 massiv hungernde Grundschulkinder gibt, fand ich den Bericht, das kann nicht sein.
Das haben Sie im Radio gehört damals.
Das haben Sie im Radio gehört und da hieß es eben, die Kinder haben Bauchschmerzen, die weinen, sie können am Unterricht nicht teilnehmen, sie schlafen ein, manche werden sogar ohnmächtig. Bei aller Liebe, das glaube ich nicht. Mhm. Ja. Bin heim zu meinem Mann und sage, du Dieter, stell dir mal das vor. Und der hat das jetzt nicht gesagt, nicht schon wieder was Soziales oder so, weil ich bin natürlich da und dort sowieso immer schon engagiert gewesen. Und er hat nicht das so gesagt, sondern du, wir recherchieren. Wenn ich das so aufregt, dann schauen wir mal. Und dann haben wir eben 135 Grundschulen in München und Münchenland rausgesucht, haben also einen Fax, damals haben wir noch Faxe geschrieben, also einfach nur die Frage gestellt, gibt es an Ihrer Schule Hunger, ja oder nein? Und dann mit dem Kreuz ankreuzen. Das haben wir gemacht. Und da kamen halt so und so viele Faxe zurück, wo es, ja, sehr massiv, so. Und dann haben wir eben angefangen zu reden, was soll man machen? Dann hat die 4 Schulleiterinnen, die wir zuerst mal ausgepickt hatten, die haben gesagt, bring uns halt einen Zwieback vorbei. Und dann, die Kinder sind so unterzuckert und dann kriegen sie halt ein Glas Wasser und einen Zwieback und dann geht es schon wieder. Also das haben wir die erste Zeit auch gemacht, die ersten Wochen. Und dann habe ich plötzlich gesagt, das ist ja lächerlich, ja. Und dann haben wir eben nochmal gefragt, was können wir denn wirklich machen, was Sinn macht. Und dann hat eben die eine Schulleiterin gesagt, ein tägliches Frühstück vor Schulbeginn, das wäre mein größter Traum. Und so ist Brotzeit entstanden.
Und gewachsen über die Jahre.
Ja, und gewachsen. Und ich möchte auch das nochmal erklären, das ist nicht das bayerische Brotzeit, wo man Nachmittag Brotzeit macht, sondern wir geben Brot und wir geben Zeit. Und das ist das ganz Entscheidende, was unsere Seniorinnen und Senioren leisten, dass die für die Kinder da sind, jeden Tag. Und wir haben inzwischen, ich glaube, 15 Millionen Frühstücke ausgegeben und ist noch nie an einem einzigen Tag in irgendeiner Schule ein Frühstück ausgefallen. Und das habe ich meinen tollen Seniorinnen und Senioren zu verdanken, die ehrenamtlich für ein kleines Geld, was sie verdienen, lächerlich, das jeden Tag machen und für die Kinder da sind und den Kindern eben praktisch auch in gewisser Weise ein Familienersatz. Also eigentlich ist die Oma, die Großmutter und der Großvater steht da und machen ein schönes Frühstück.
Toll. Toll, dass Leute sich eben dafür auch engagieren. Was ist der Grund, dass Kinder ja ohne Frühstück in die Schule kommen? Ist es Armut oder gibt es da auch andere Gründe dafür?
Also ich sage Ihnen eins, es gibt ja Kindergeld, ja. Und es gibt natürlich viele Alleinerziehende, die einfach früh aus dem Haus müssen. Das Kind sitzt allein zu Hause und geht dann in die Schule. Und dann kriegt er ein Frühstück. Aber es gibt keine Familie, die nicht in der Früh ein Schälchen Milch mit Müsli hinstellen könnten, weil das kostet gar nichts, ja. Und deswegen, aber warum es nicht stattfindet, ist für uns, es ist mir nicht egal, aber ich sage, ich kann jetzt nicht anfangen, Menschen zu erziehen. Für uns ist wichtig, dass man diese, und das ist auch wichtig, das muss ich noch wirklich sagen, wir definieren die Schule. Also eine Schule hat eine Bedürftigkeit. Und dann ist die Tür offen für alle Kinder. Das heißt, es gibt jetzt nicht so, da geht das Kind rein, frühstücken, das kriegt zu Hause nichts. Sondern die ganze Schule wird versorgt. Wenn ein Kind zu Hause Frühstück hat, kommt es wahrscheinlich dann kurz vor 8 in die Schule. Aber viele Kinder, die allein zu Hause sitzen, ja, die kommen dann dahin und setzen sich zueinander, lernen sich kennen, sind den, wie gesagt, unseren Omas und Opas dankbar, dass das Frühstück da ist, plaudern miteinander, Aggressionen gehen zurück, die Leistung wird besser, die Kinder sind fröhlicher. Also man kann sich gar nicht vorstellen, besser geht's gar nicht. Und zwar jeden Tag. Sie können sie verlassen, sie kommen am Montag und da gibt es Frühstück bis Freitag.
Toll. Und wahrscheinlich für die älteren Herrschaften, eben die Ehrenamtlichen auch.
Ganz
toll.
Genau.
Ich habe das Gefühl,
sie kommen ins Leben
zurück.
Sie werden gebraucht. Und es nicht nur, dass die Kinder sie verehren, sondern auch unter den Seniorinnen und Senioren gibt es Freundschaften. Die gehen wandern miteinander, die gehen Gassi mit dem Hund oder was. Also auch die kommen in die Gesellschaft zurück. Das haben mir ganz viele Frauen vor allem erzählt, dass sie sehr vereinsamt sind, nachdem keine Arbeit mehr. Da denkst du erst, toll, brauche ich nicht mehr hin. Und dann hockst du plötzlich allein in deiner Wohnung und
also eine richtige Win-Win-Situation,
ja,
für
absolut.
Beide sein. Haben Sie eigentlich mal noch mal was mitgekriegt von einem Kind, das bei dem Frühstück war?
Ja, ganz witzig, ehrlich. Da ist auch wieder so ein Kreis, der sich schließt. Im Verlag, wo mein Buch verlegt wurde, arbeitet ein junger Mann an der Rezeption. Und als ich oben war zur Besprechung, sagt mir eine Dame, übrigens, da unten haben wir einen, der war bei Ihnen beim Frühstücken. Ich sage, wie bitte, das ist das erste Kind oder den Jugendlichen, den ich sehe. Ja, dann hat sich herausgestellt, der war in einer Förderschule, wir haben also Grundschulen und Förderschulen, und der war in einer Förderschule. Und dann habe ich gesagt, ich würde so gern runtergehen. Und da haben sie gefragt, ob ich ihn ansprechen darf. Ja, und so. Und da habe ich mich mit ihm unterhalten. Ich war in der Schule, sogar habe die Schule besucht. Und er hat gesagt, er hat mir dann nochmal bestätigt, wie schön das war, dass man da hingeht und sich halt hinsetzt und in Ruhe frühstücken kann, mit den Freunden sprechen kann. Das war eine große Freude. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ich überhaupt einmal mehr erfahren könnte, wie der Verlauf ging und so. Und ja.
Das glaube ich, ja, schön.
Aber in erster Linie ist halt das Helfen wichtig und man muss dann nicht schauen, ja. Also wenn sich jemand mal meldet, freue ich mich, aber ansonsten freue ich, dass das der Weg gut geht für Sie.
Sie haben gesagt, Sie engagieren sich ja auf vielfältige Weise schon viele, viele Jahre in Ihrem Leben und in Ihrer Karriere, unter anderem auch bei der Hospizbewegung.
Ja.
Aber Ihr gesellschaftliches Engagement stößt nicht immer nur auf Gegenliebe. Zum Beispiel, als Sie sich bei der Impfkampagne für die Corona-Impfung engagiert haben und da mitgemacht haben, haben Sie Morddrohungen bekommen.
Ja.
Heftig angefeindet worden.
Ja. Aber wirklich, also E-Mails, das glaubt man gar nicht, wie viel Menschen Energie aufwenden, um so einen Hass auszuschütten. Das war mir schon, das hat mich schon ziemlich erschüttert. Und ich weiß nicht, warum sich Leute so viel Zeit nehmen, um einfach so eine Wut auszudrücken. Oder auch dann mit so Argumenten, was ich da erzähle von wegen Kinderlähmung und Pocken. Es gibt es doch gar nicht mehr. Da denken wir nach, warum es es nicht mehr gibt. Ja. Jetzt haben wir ja wieder im Gazastreifen, haben wir ja, wo dringend geimpft wird, weil Kinderlähmung wieder auftritt. Also die Leute reden dann davon, es gibt gar keine Kinderlähmung, es gibt auch keine Pocken. Aber sie überlegen nicht, warum es sie nicht mehr gibt. Also warum gibt es sie nicht, weil geimpft wird oder die Schluckimpfung bei uns eingeführt wurde. Ne?
Sie sind teilweise auch juristisch dann ja gegen diese Androhungen vorgegangen.
Ja, ich habe dann einmal meine Angelika, die für mich arbeitet, die hat, also ich habe ihm gesagt, machen Sie es weg und so. Die hat es aber gesammelt und dann habe ich beim Abendessen eine Staatsanwältin, war neben mir gesessen, der habe ich das erzählt, da sagt sie, bringen Sie es doch meinem Mann, der ist Anwalt, lassen Sie mal nachschauen, weil ich sage, ich habe keine Ahnung, es sind zum Teil schlimme, also ich kann in die Wand gestellt und erschossen, solche Sachen und oder vergiftet oder sowas. Und dann sagt sie, bringen Sie es ihm vorbei, schauen. Und da waren eben einige Dinge dabei und die dann auch also schuldig gesprochen wurden und auch dafür sozusagen etwas zahlen mussten. Und da gab es aber eine Dame, die hat Berufung eingelegt und da war die Berufungsverhandlung in Augsburg und da hat der Richter meinen Anwalt angerufen und hat gesagt, würde eventuell die Frau Glas den Mumm haben in den Knochen, dass sie nach Augsburg kommt, ins Gericht kommt und sozusagen der Frau gegenübersteht, sage ich, ja. Und dann war die Verhandlung angefangen. Da kam also ein Gerichtshelfer raus und sagt, ja, die Frau sieht ein, dass sie einen Fehler gemacht hat und würde sich bei Ihnen entschuldigen. Ob ich das also so, ja, dann gehe ich rein, klar. Bin ich reingegangen, da hat der Richter mir das nochmal gesagt. Also die Frau sowieso würde sich jetzt gerne bei Ihnen entschuldigen. Nehmen Sie die Entschuldigung an, sage ich natürlich. Und dann habe ich mich zu der Frau hingewandt. Glauben Sie, die hätte mich anschauen können? Nichts. Die hat so, ja, es tut mir leid. Ich habe gesagt, da tut es natürlich nicht leid, aber ich habe dann wieder gedacht, erstens mal, es werden so viele Menschen bedroht. Wenn ich glaube, der ein und der andere es doch zur Anzeige gibt, also wenn man es kann, weil viele sind ja so geschult, die wissen genau, das kann ich schreiben, das geht noch und das geht nicht. Und dann aber glaube ich, wenn jetzt die Frau die einen Gerichtskosten zahlen muss, die anderen, den Anwalt, wird sie sich vielleicht das nächste Mal überlegen, ob sie sich wieder an den Laptop setzt und wieder so viel Gift auslässt und Leute beleidigt oder erschießen will oder was oder vergiften will oder... So, das denke ich mir, vielleicht nützt es was.
Sie sind Anfang des Jahres 80 geworden. Wie empfinden Sie das Älterwerden und wie war es für Sie auch, ja, 80 zu werden?
Ja, 80 zu werden, Dankbarkeit. Ich bin sehr dankbar, dass ich Gott sei Dank gesund bin. Ich bin sehr dankbar, dass ich jeden Tag aufwachen darf und das Leben geht weiter. Ich empfinde das eben einfach als großes Geschenk. Jetzt habe ich auch meine drei Enkelkinder und meine Familie natürlich. Und mein Mann hat jetzt auch ein eigenes Enkelkind. Jetzt haben wir vier Buben und das freut mich total. Und ich darf eben auch noch drehen und hab meine Angebote und bin einfach dankbar. Und ich habe immer so einen frechen Spruch drauf, den ich meine Freundinnen schon kennen, wenn die zu mir sagen, so, ach, erinnere mich ja nicht, ich will nicht 70 werden. Dann sage ich, ja, dann musst du vorher sterben. Dann sage ich, also Uschi, du bist unmöglich, sage ich, dann sag sowas nicht. Sei doch dankbar dafür, dass du, es müssen so viele junge Menschen sterben, so viele, aus welchem Grund, Krankheit oder Unfall oder irgendein Unglück. Sage ich, sei doch dankbar, dass du aufwachen darfst, dass du deine Birne beieinander hast und dass du was tun kannst. Das ist mein Credo. Und das will ich eigentlich ganz gerne, dass man nicht so immer so, ah, jetzt habe ich Falten. Und so, ja und?
Also ich habe gefeiert, den 80.
Ja. Ganz klein haben wir nur gefeiert, aber eigentlich feiere ich jeden Tag, muss ich Ihnen sagen.
Ja, das ist das Beste, ja. Frau Klaas. Und wie halten Sie sich fit, fragen sich wahrscheinlich viele.
Also, ich esse vernünftig, ich esse überhaupt nichts Zeug, was ich nicht kenne. Wir kochen sehr viel selber, ich kaufe überhaupt nichts Fertiges, ich koche alles frisch und wir gehen selten essen, aber wenn wir essen gehen, gehen wir gut essen, wo nicht also irgendwas so einfach da untergejubelt wird und dann bewege ich mich viel und dann kommt natürlich auch dazu, dass ich lernen muss und so und oder ich will mich auseinandersetzen mit Brotzeit, wenn es da ein Problem gibt. Also ich bin froh, wenn ich was zu tun habe. Also für mich ist der Stillstand, wenn Leute sagen, jetzt gib heute mal Ruhe, jetzt sitzt du halt mal hin, ich habe nichts davon. Ehrlich gesagt, natürlich möchte ich auch mal denken, ah, heute ist ein Tag, schlechtes Wetter, Regen, ah, dann nenne ich das, heute schaue ich mal blöd. Also sprich, ich bin defensiv, ich mache einen Fernseher an, schaue vielleicht einen Film an und genieße es einfach mal, aber dann ist wieder gut.
Sie haben viele, viele tolle Rollen gespielt. Gibt es eine Rolle, wo Sie sagen, die hätte ich gern noch gespielt, aber es hat irgendwie nie geklappt?
Oh, da gibt es natürlich viele Rollen, die ich gern gespielt hätte. Aber ich muss sagen, ich bin einfach dankbar für das, was ich machen darf und dass ich jetzt auch die Max und die Wilde Sieben spielen darf. Das macht mir auch großen Spaß. Haben jetzt zwei Filme schon gemacht. Das machen wir jetzt im nächsten Jahr 25 Mal im dritten Teil. Also ich freue mich einfach, dass ich was darstellen darf, dass ich was machen darf und dass ich also auch Freude nach Hause bringen kann oder ins Kino bringen kann. Das ist eigentlich so mein Impuls. Und sonst liebe meine Kinder und meine Enkelkinder und alles ist gut.
Schön. Also ans Aufhören denken Sie nicht?
Nein.
Gut, da freuen wir uns drüber, dass Sie ja auch weiterhin vor der Kamera stehen. Haben Sie mal überlegt, ja, wenn Sie das Angebot damals nicht angenommen hätten von Rialto für die kleine Rolle in dem Edgar Wallace-Film, auf Ihren Vater gehört hätten und gesagt hätten, ah nee, kann ich nicht machen, was aus Ihnen geworden wäre?
Das habe ich keine Ahnung, weil das kann man natürlich nicht. Man kann ja nicht, das ist immer so, was würden Sie heute machen, wenn Sie 18 wären? Das kann ich nicht sagen, weil die 18-Jährigen empfinden heute ganz anders. Das kann ich eigentlich nicht sagen. Ich bin froh, dass ich in meinem Leben so oft die Weggabelungen waren oder da kannst du abzweigen nach rechts oder da nach links oder da läuft ja jemand über den Weg und das spricht dich plötzlich an und so. Da bin ich dankbar und ich glaube auch nicht so an Zufälle, sondern ich glaube einfach, du brauchst eine Portion Glück. Du musst das Glück nur auch erkennen und dann beim Schopf nehmen.
Und eben, ja, ein Stück weit auch einen eigenen Kopf, den hatten Sie über all die Jahre.
Sich selber treu bleiben, ja, das glaube ich schon.
Und für all das, was noch kommt, alles Gute, Frau Klaas, und vor allen Dingen viel Gesundheit und Dankeschön, dass Sie mein Gast waren.
Ja, Dankeschön, war sehr schönes Gespräch.
Dankeschön, Frau Klaas. Danke. Vielen Dank.
SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.